Jetzt ist es soweit. Wir blicken voraus auf die EM24 in Deutschland und wir blicken heute aufs deutsche Team, denn wir haben natürlich die Spiele gegen die Ukraine und Griechenland gesehen und jetzt wollen wir mal schlussfolgern, was man aus diesen Spielen gelernt hat. Wer ist wir? Caro Kipper ist wieder hier, freie Journalistin, und Martin Rafelt von der Spielverlagerung Academy. Mein Name ist Max Jakob Ost und jetzt geht's los.
Und nun der Rasenfunk.
Wir versuchen, den Titel zu gewinnen, das kann ich euch versprechen. Da werden wir alles dafür tun, dass wir den Titel gewinnen. Kann aber auch sein, dass wir in irgendeiner K.O.-Phase ausscheiden. Ich trotzdem sage, es war eine gute EM. Das kann ich vorher sehr schwer bewerten. Wenn ich merke, dass wir die Menschen begeistern, wenn ich merke, dass jeder sich mit dieser Mannschaft identifizieren kann, mit der Art und Weise, wie wir spielen, wie wir uns selbst begeistern und dann auch die Zuschauer begeistern, dann ist es vielleicht auch möglich, die EM als gut zu bewerten, wenn es nicht der Titel ist.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Caro, auf einer Skala von 0 gar nicht begeistert bis 10 wahnsinnig begeistert. Wie begeistert bist du nach diesen beiden Spielen gegen Griechenland und die Ukraine?
Oha, für beide Spiele würden wir mal, ich
begeistert. Nein, dein aktuelles Begeisterungslevel.
Das okay, mein aktuelles Begeisterungslevel allgemein auf die EM 9 von 10, 10 von 10, ganz ehrlich, 10 von 10. Aber Deutschland bei der EM, sagen wir mal 6,7 von 10.
Okay, Martin, schön, dass du da bist. Wie begeistert bist du?
Hallihallo. Jetzt auf die Spiele bezogen oder generell auf die Mannschaft? Weil ich glaube, die Spiele werden jetzt der Mannschaft nicht unbedingt gerecht.
Also jetzt würde, ist Samstag, 8. Juni vormittags. Wie begeistert bist du?
Ist wirklich schwer zu sagen, weil
klingt nach einer 4, ehrlich gesagt.
Nee, ich habe so zwei Zahlen im Kopf. Es ist die Frage, denke ich mehr ans Potenzial und denke ich mehr an das, was ich mir erhoffe, oder denke ich mehr an das, wovor ich ein bisschen Angst habe, jetzt auch nach den letzten beiden Spielen. So. Also wenn ich mehr an Zweiteres denke, ist es eher eine 5 von 10. Wenn ich mehr an Ersteres denke, ist es eine 9 von 10. Deswegen ist es schwer zu beantworten. Aber gehen wir mal mit 9 von 10 eigentlich. Sind wir mal ein bisschen positiv hier.
Also ich war nicht so gut in Mathe, deswegen würde ich sagen, der Schnitt zwischen 5 und 9 ist 6,7 und damit seid ihr euch einig.
Ja. Das stimmt.
Bei der identischen Begeisterung. Ja, die alte Problematik, wenn man über Deutschland spricht, dass man einerseits das Potenzial bewertet und andererseits das, was man in den Spielen sieht. Und das klafft nun schon seit ein paar Jahren auseinander. Wir wollen uns dieser Problematik auch stellen. Bevor wir loslegen, aber zwei, drei kurze Hinweise. Zum einen, leider ist die Sendung zu den EM-Quali-Spielen der deutschen Frauen ausgefallen und wir werden sie auch nicht nachholen können. Das hatte krankheitsbedingte Gründe. Tut mir sehr leid, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben zweimal gegen Polen gewonnen, zweimal lagen sie zurück. Ich denke, wir werden das dann in einer der nächsten Sendungen zu den deutschen Frauen dann mal jetzt nicht im Detail aufarbeiten, aber mit erwähnen. Hier in diesem Feed geht es jetzt tatsächlich los mit der Männer-EM-Berichterstattung. Das heißt, ihr hört hier die Deutschland-Vorschau am Samstagabend, Sonntagmorgen wird dann Teil 1 unserer großen EM-Vorschau erscheinen. Da blicken wir auf die Gruppen A bis C. Kann sein, dass wir da auch nochmal kurz über Deutschland sprechen. Und am Montag dann wahrscheinlich oder Sonntagnacht, irgendwie so um den Dreh rum, wird dann Teil 2 der EM-Vorschau erscheinen. Und dann geht es los. Es gibt noch ein Tribünengespräch, das nehmen wir am Dienstag auf. So ein bisschen zu den Kosten der EM, was die Ausrichterstädte dazu zahlen haben. Und am Donnerstag geht es dann los mit einem Gespräch mit Derek Ray. Den kennt ihr vielleicht. Er ist ein aus Schottland kommender Journalist, da wollen wir aufs Spiel gucken und dann tägliche Sendung. Das heißt, abonniert diesen Feed, abonniert den Rasenfunk überall, wo ihr könnt und sagt auch sehr gerne weiter, dass es uns gibt. Ihr könnt auch mitmachen beim Tippspiel, kicktipp.de/Rasenfunk, wird alles verlinkt und ihr könnt uns sehr gerne unterstützen. Rasenfunk.de/Supportersclub, alles was wir hier machen ist crowdfinanziert. Man kann uns unterstützen via PayPal, Kreditkarte, Banküberweisung. Banküberweisung ist das am liebsten genommene, denn da kommen 100% eures Geldes bei uns an. Davon bezahlen wir auch unsere Gästehonorare und ihr könnt uns den Kiosk leer kaufen. Auf kiosk.rasenfunk.de gibt es jetzt 50% Rabatt. Wir haben noch irgendwie, keine Ahnung, 180 Tassen, ein paar Shirts, ein paar wenige Hoodies, die in den, einmal sehr groß, die Shirts, und einmal sehr klein, das sind die Hoodies, die kann man vielleicht auch gut an Kinder und Jugendliche verschenken. 50% Rabatt, weiter runter können wir nicht mehr gehen, weil dann sind wir unter dem Herstellungspreis. Bitte kauft uns den Shop leer, kiosk.rasenfunk.de. Und Ich wollte jetzt eigentlich direkt beginnen, aber Martin hat auch noch einen kurzen Werbeblock. Dann sage ich, komm, wir sind sonst werbefrei, hau rein.
Ein kleines Herzensprojekt. Wir rebooten Spielverlagerung. Ich werde direkt nach dem Podcast einen Artikel online stellen. Spielverlagerung Next Generation. Wir suchen neue Leute, die für uns schreiben möchten, die mitmischen wollen. Und am liebsten junge Leute, aber wenn sich sonst jemand berufen fühlt, auch gerne. Also wir wollen eigentlich keine Beschränkungen drin haben. Und wenn unter den Hörern auch jemand ist, der sagt, er will sich fußballerisch gerne weiterentwickeln und auch selber ein bisschen darüber sprechen und nachdenken und so weiter und so fort, kann sich das gerne mal anschauen.
Bewerbung ist raus, Martin.
Alles klar, super.
Stark, mega gut. Aber seid euch dessen bewusst, wenn ihr für Spielverlagerungen schreibt, dann seid ihr immer im erweiterten Kreis der Rasenfunk-Gäste. Das heißt, irgendwann klopft dann der Max bei euch an und sagt, du sag mal, jetzt die Zeit, dein Wochenende zu versauen für den Rasenfunk. Es gibt auch ein kleines Honorar. Also sehr gut, wird auch verlinkt in den Shownotes, beziehungsweise geht halt einfach auf spielverlagerung.de, da wird es ja dann alle Infos geben. So, längerer Werbeblock als geplant, vielleicht wollten wir uns aber auch einfach nur drücken vor der Besprechung der deutschen Aussichten vor dieser EM. Caro, du hast schon gesagt, du hast beide Spiele direkt nacheinander geguckt, aufgrund eines glücklichen oder unglücklichen Umstands, weil du aufbauend auf den Erkenntnissen aus dem Ukraine-Spiel über das Griechenland-Spiel und umgedreht sprechen wolltest. Welche Erkenntnisse hast du denn aus diesen beiden Spielen gewonnen?
Uff, also alle beide Spiele jetzt zusammengefasst, würde ich sagen, dass, also klar, das Spiel gegen die Ukraine hat einen deutlich besseren Eindruck hinterlassen als das gegen Griechenland, auch wenn man es falsch rumgeguckt hat wie ich. Was viel daran lag, dass die Ukraine nicht ganz so scharf in den Kontern war wie Griechenland. Das war schon gestern sehr, sehr krass zu sehen, dass diese alten Probleme der Konterabsicherung der deutschen Nationalmannschaft immer noch zu sehen sind. In der ersten Halbzeit gegen Griechenland, muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen an das Spiel gegen Österreich erinnert gefühlt. Das war eine ganz andere Aufstellung noch auf dem Platz. Da hatten wir Havertz als Linksverteidiger, wilde Zeiten. Aber ich glaube, das war so hier unter uns die schlimmste Sendung oder von allen so, wo der Stand der Nationalmannschaft so ein bisschen am meisten zum Haare raufen war.
Da war die Luft hier richtig raus, ja. Aber Martin hat uns damals schon erzählt, es sind nur Kleinigkeiten, die sich verändern müssen. Aber
ja. Und du hast eben vor allem gegen Griechenland diese Unsicherheiten im Spielaufbau gesehen, die auch gegen die Ukraine zu sehen waren. Gegen die Ukraine war es dann häufig so ein Ballverschieben um den 16er herum. Und gegen Griechenland kam es gar nicht dahin, weil Griechenland einfach noch einen Ticken schärfer im Gegenpressing war und sich häufig schon im Mittelfeld die Bälle erobert hat.
Also ein paar altbekannte Probleme. Ich denke, wir werden gleich mal anhand der Probleme dann über Deutschland sprechen. Wir machen das typisch deutsch, indem wir nörgeln, klar. Aber wir haben ja zum Glück hier auch den Chef-Lobhudler. Nee, das ist ein bisschen zu viel. Aber Martin, du hast ja immer eine etwas konstruktivere Sicht auf den Fußball als vielleicht Caro und ich. Welche Erkenntnis hast du denn aus diesen beiden Spielen gewonnen?
Also, ich fand die Grunderkenntnisse bei beiden Spielen sehr, sehr unterschiedlich, aber wahrscheinlich die wichtigsten Erkenntnisse relativ gleich. Fangen wir mit den Unterschieden an, die ich meine. Wir hatten gegen Ukraine, also wir haben erstmal, wie Caro schon gesagt hat, natürlich zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen und dementsprechend auch unterschiedliche Probleme. Wenn der Gegner im 5-4-1 hinten drin steht, dann wird es ein sehr träges, langsames Spiel. Du kannst nicht viele Chancen kreieren. Und ich glaube, das kann, wenn wir in der Gruppenphase so ein Spiel haben wie gegen Ukraine, wird das schnell zu sehr, sehr viel Frustration bei Zuschauern führen. Also das hat ja Nagelsmann jetzt auch so ein paar Mal oder stellt es generell sehr, sehr nach vorne. Wir wollen kicken, wir wollen Begeisterung und wir wollen einen guten Spielstil und so. Und das ist halt von Natur aus gegen 5-4-1 schwer zu erreichen. Die gängigste und naheliegendste Methode, so ein super defensives System zu knacken, ist halt einfach sich drauf einzulassen, relativ langsam zu spielen, Flankenstandards, hinten raus 1-0 gewinnen, Gegner bekommt keine Gelegenheit, du hast eigentlich einen Punkt sicher und drei Punkte sind relativ wahrscheinlich und es wird ein langweiliges Spiel, was du aber am Ende gewinnst. Und in dem Moment, wo du versuchst, mehr als das rauszuholen, kann es schnell sein, dass du in irgendwelche schlechten Räume reinläufst, Bälle verlierst und der Gegner dann doch ins Spiel kommt und du trotzdem nichts generierst. Und beides hat sich ein bisschen angedeutet. So, deswegen, ich fand, wir hatten nicht so den Plan, wie dieses System zu knacken ist. Und das hat mir bisschen Sorgen bereitet, so. Also man hatte Phasen, wo es so sehr träg wurde und dann hatte man wieder Phasen, wo man so ein bisschen reingestolpert ist in bestimmte Räume und Bälle verloren hat. Im Laufe des Spiels wurde es besser, aber können wir dann nochmal in Detail drüber reden. Und im Griechenland-Spiel dann war es einfach so, dass ich das Gefühl habe, die Mannschaft ist sau ausgelaugt. Also ja, so die Hälfte der Startelf ist einfach kaputt nach der Saison und das ist natürlich sehr, sehr macht einem sehr, sehr viele Sorgen. Ich glaube aber, ich hoffe aber, die haben jetzt ja nochmal zwei freie Tage auch gekriegt und ich nehme an, dass sie sich auch einfach ein bisschen zurückgenommen und geschont haben und nicht halt einfach in dem Spiel nicht Vollgas gegangen sind. Es war crazy in den ersten 20 Minuten vor allem, dass auch einfach so viele schlechte Kontakte einfach waren. Es gab so viele Situationen, wo ich so war, hä? Da verliert er jetzt den Ball, so springt ihm jetzt der Ball weg. Also so Arten von technischen Fehlern auch, die man von den Spielern gar nicht kennt, wo man wirklich das Gefühl hat, boah, die sind völlig durch irgendwie, aber vielleicht war das auch einfach nur eine unglückliche Häufung von einfach ein bisschen unglücklichen Kontakten, die man ab und zu mal drin hat, weiß ich nicht. Ja, aber da war so für mich das ein bisschen das Problem, dass man da das Gefühl hatte, die sind nicht so am Start, die Jungs.
Das wird ja auch dadurch unterstützt, dass die Wechsel in beiden Spielen eine sehr, sehr große Veränderung haben. Also in beiden Spielen Mitte der zweiten Halbzeit da noch viele frische Kräfte reinzubringen. Und da hat man gerade gegen Ukraine so den Stuttgarter Block gesehen und eben auch einen Maximilian Bayer, der da ganz stark war. Und gegen Griechenland hat eben zum Beispiel ein Sané, der dann reingebracht wurde, eben der auch sehr stark auf dem Flügel spielen kann, dann das Spiel ein bisschen auseinandergezogen und dann wurden Räume im Zentrum frei, weil Deutschland greift ja relativ viel durchs Zentrum an und das hat dem Spiel sehr, sehr gut getan. Also wir haben auch unsere zwei Lieblingsspieler, Wirtz und Musiala, haben wir zwei sehr unterschiedliche Spiele gesehen. Gegen Ukraine hat man schon vieles von dem Fußball gesehen, das uns ja alle so begeistert, und gegen Griechenland war für beide nicht viel zu holen.
Aber da sind wir schon, finde ich, an einem interessanten Punkt. Eins der möglichen Problemfelder, wenn man auf Deutschland blickt, ist die Unerfahrenheit vieler Spieler. Also Mittelstädt, Musiala, Wirtz, Füllkrug, Undav, Bayer, Anton, Koch, Schlotterbeck, Andrich, Groß, Pavlovic. Das sind alles die Spieler, die ich mir jetzt mal rausgeschrieben habe. Man kann da im Detail drüber diskutieren, wie unerfahren Niklas Füllkrug zum Beispiel zu sehen ist, wenn er schon mal bei einer WM mit dabei war. Aber bei allen würde ich sagen, diese Situation jetzt im heimischen Land ein Turnier spielen zu müssen mit all den Erwartungshaltungen, das könnte auch etwas viel sein. Und das war nämlich auch ein Gedanke, den ich hatte, Martin. Also ja, man kann sagen, vielleicht war es Müdigkeit in der Anfangsphase. Dadurch, dass aber so eine Steigerungsform möglich war, vor allem dann in der zweiten Hälfte, kann man ja vielleicht auch die Argumentation fahren, vielleicht haben wir da auch schon eine Vorschau darauf bekommen, wie dieses Team unter Druck agiert, wenn richtig viel Druck da ist. Denn das war mutmaßlich die Aufstellung, die man auch gegen Schottland haben will. Das war definitiv die Startelf für viele Spiele. Das wussten auch alle und jetzt mussten sie zeigen, dass das funktioniert. Also kann das nicht vielleicht auch ein Thema gewesen sein in diesem Spiel, dass es einfach nicht so viele Spieler gibt, die diesen enormen Druck auf dieser Bühne schon erlebt haben?
Ja, kann auf jeden Fall ein Faktor. Man wird sehen, wie doll es ein negativer Faktor ist, weil das natürlich auch dazu führen kann, dass man noch so ein bisschen mehr so ein bisschen mehr Aufregung, ein bisschen mehr Adrenalin kann hier und da auch helfen. Wird auf jeden Fall tendenziell eher dazu führen, dass man im Zweifelsfall noch mal einen Meter mehr rennt. Aber also ich glaube, was man ein bisschen schon gesehen hat, ist, dass es bei Musiala so ein bisschen ein Faktor ist. Wir hatten im Laufe der Saison schon immer mal drüber geredet, dass Bayern so dieses Ungeduldsproblem hat, ne, dass sie immer, wollen immer sehr viel erreichen, dann geht nicht so viel, dann versuchen sie Sachen zu erzwingen. Und bei Musiala ist jetzt noch der Spezialpunkt, dass er so ein bisschen so, du bist die Hoffnung des ganzen Landes, auch wenn sich's ein bisschen mit Wirtz aufteilt, aber er ist schon ist schon ein großes Ding, will vielleicht auch zeigen, also vielleicht ist auch ein Ticken Konkurrenz mit Wirtz dabei, weiß ich nicht. Jedenfalls ist er natürlich, ist es sehr ambitioniert, so er will sehr viel machen und spielt dann auf einer Position, die ihm nicht so entgegenkommt und vielleicht auch dann phasenweise mal in einer taktischen Ausrichtung, wo man einfach nicht so viel rausholen kann, wo er eigentlich ein bisschen warten müsste auf den richtigen Moment und der versucht es dann ein bisschen zu erzwingen, so. Also gerade gegen Griechenland waren viele Situationen dabei, wo er einfach zu sehr den Ball fordert, zu früh in der Enge reingeht und einfach zu ambitioniert ist in dem, was er macht und nicht auf den richtigen Moment wartet, um seine Dribblings zu setzen, so. Und das kann ein Faktor werden. Ansonsten wird es dann natürlich, wenn die Spiele sehr, 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 sehr heiß werden, hat wahrscheinlich ein Toni Kroos nochmal eine andere Abgeklärtheit als Maxi Mittelstädt. Glaube ich aber, dass wir da vielleicht auch eine ganz gute Mischung haben, dass dann Kroos als Ruhepol das auch ein bisschen runter drücken kann, so, und man dann im Zweifelfall auf ihn ein bisschen setzt. Ich glaube, einen Florian Wirtz zum Beispiel, ich glaube, der ist davon gar nicht beeindruckt. Ich glaube, der macht einfach sein Ding. Innenverteidigung ist Innenverteidigung und Torwart, beides erfahren, das hilft, glaube ich. Deswegen würde ich mir jetzt, ich sehe da jetzt kein so großes Problem an sich, so, aber vielleicht, dass ein bisschen hier und da der Rhythmus verloren geht nach vorne, weil man ein bisschen zu ungeduldig ist.
Ich würde dazu direkt noch Gündogan ergänzen, der ja auch viel in der Kritik stand im Nationalteam, aber aus meiner Sicht gerade gegen Griechenland mit seiner Erfahrung schon einer der besseren Spieler auf dem Platz war. Und wenn wir über Unerfahrenheit reden, dann müssen wir ja auch den Bundestrainer nennen. Der Trainer hat auch noch kein Turnier gespielt. Für ein junges Alter ein sehr erfahrener Trainer, aber Nationaltrainer ist was ganz anderes als Vereinstrainer. Bei Bayern hat Nagelsmann alle 3 Tage ein Spiel gehabt, konnte fast jeden Tag mit den Spielern arbeiten und jetzt bei der Nationalmannschaft, wie viel Zeit dazwischendurch verging, gerade so nach den Spielen Türkei, Österreich da, wie viel Zeit da irgendwie bei einem Nagelsmann ist, wo es da zu rattern hat. Und mein Eindruck ist, den ich jetzt aus Interviews und so bekommen habe, die ich mit Nagelsmann gelesen habe, der hat auch die Erwartung an sich selber, viel Euphorie zu entfachen. Und er will den Spaß, den er am Fußball hat, so ein bisschen rübertragen auf alle, die das Turnier verfolgen. Und das ist natürlich auch auf einem jungen Bundestrainer viel Druck. Ich will damit Nagelsmann überhaupt nicht in Frage stellen, um Gottes Willen. Ich halte ihn für einen sehr, sehr fähigen Trainer, der auch gerade in Spielen, in heiklen Situationen richtig reagieren kann. Aber das ist natürlich für ihn auch eine neue Aufgabe. Wollte ich nur kurz ergänzen.
Ich glaube, das ist, glaube ich, eine krasse Herausforderung für ihn, weil er ganz andere Werkzeuge zur Verfügung hat. Normalerweise arbeitest du von Woche zu Woche, du hast immer wieder Trainingswochen dazwischen, kannst an Sachen arbeiten, kannst korrigieren, kannst optimieren. Und jetzt hat er so kurze Vorbereitungen, dann hast du irgendwie, 4-Tages-Rhythmus oder so, einfach nur von Spiel zu Spiel und muss es irgendwie durchbringen. Man sieht ja, dass er auch anders arbeitet. Er hat jetzt sehr viel auf Eingespieltheit gesetzt, auf Erfahrung, auf darauf, dass man sagt, okay, wie ist die Hierarchie in der Mannschaft? Die Mannschaft muss als Gruppe erstmal funktionieren und taktische Sachen sind dem ein bisschen untergeordnet. Und ich glaube aber, also man hat jetzt in den Spielen so viele taktische Kleinigkeiten gesehen, wo ich mir sicher bin, Nagelsmann guckt da drauf und denkt sich, eigentlich muss sich das ändern, eigentlich musst du das umstellen. Aber dann ist die Konstanz ja wieder weg, dann ist die Struktur wieder, dann ist die Hierarchie auch wieder, wenn du jetzt, also ich glaube, wenn Nagelsmann jetzt die letzten beiden Spiele guckt und überlegt, okay, wie können wir jetzt eine besser funktionierende Offensivmaschinerie dahin bauen, dann nimmt er sofort Gündogan raus. Ich glaube, da denkt er gar nicht drüber nach, sondern es ist einfach, ja, okay, das passt nicht. Musiala auf die 10, Sané rein oder vielleicht Führig rein und let's go. So, aber Gündogan spielt halt wegen Erfahrung und ist Kapitän und soll die Mannschaft stabilisieren. Und deswegen, glaube ich, ist es echt wahrscheinlich jetzt gerade ein bisschen eine unangenehme Situation für Nagelsmann, weil er immer abwägen muss und er kann nicht einfach die Entscheidungen so treffen, wie es gewohnt ist, sondern er muss es immer abwägen damit, dass das eh klar ist, die Mannschaft funktioniert nicht wie eine Vereinsmannschaft. Die Mannschaft ist so, dass also alle Mannschaften in dem Turnier funktionieren nicht wie Vereinsmannschaften. Die werden alle Probleme haben, die werden alle Schwierigkeiten haben und es geht mehr darum, insgesamt stabil zu sein und mit unterschiedlichen Situationen gut klarzukommen und nicht so sehr darum, so eine taktisch richtig sauber funktionierende Maschinerie irgendwie auf den Platz zu bringen, weil man es eh nicht hinkriegt. Und damit ist er natürlich aber auch ein bisschen in seinen Handlungen und in seinen eigenen Stärken auch ein bisschen beschnitten. So, mhm. wenn er nicht jedes Mal, wenn er denkt, ein Systemwechsel wäre gut, das System wechseln will, weil die Mannschaft verunsichert wird, dann kann er seine Stärke, dass er im richtigen Moment das richtige System auspacken kann, kann er dann nicht einbringen. Das ist wirklich. Also es fühlt sich für mich wie eine sehr heikle Situation an, wo ich hoffe, er fängt nicht an, zu wenig zu machen. Ne? Also du kannst dann auch aus der Hoffnung heraus, dass es irgendwie Stabilität bringt, zu lange an was festhalten, was eigentlich einfach geändert gehört. So. Die Gefahr sehe ich so ein bisschen. Aber ja, mal sehen.
Ja, ich sehe die Gefahr vor allem offensiv, weil mein Eindruck war, dass je nach Gegner Nagelsmann schon sehr, sehr viel probiert hat, viel Unterschiedliches.
Fandst du? Inwiefern? Fandst du ziemlich ähnlich?
Mein Eindruck war, dass er schon der Plan immer war, zu schauen, klar, wo macht der Gegner welche Räume auf und dann eben immer ähnlich war diese Pärchenbildung, aber ja, eigentlich, ja, du hast schon einen Punkt, dass es immer ähnlich war, aber mein Eindruck war trotzdem, dass häufig der Plan war und ich
Er hat ja schon, also gerade gegen die Ukraine, da hat er ja bewusst das Testspiel als Testspiel genommen. Da war in der ersten Hälfte noch, wir wollen über zentrale Räume nach vorne kommen und dann von dort in den Strafraum, ganz viele Pässe auch zwischen die Linien, auch oft so Klatsch-Pass-Tief-Kombination, wo immer der letzte Pass nicht funktioniert hat. Also es wären immer 1-gegen-1 gegen Torhüter gewesen, aber so viermal, glaube ich, in der ersten Hälfte wurde einfach dieser Pass abgefangen und in der zweiten Hälfte war es viel breiteres Spiel und klarer Flankenfokus. Und er hat auch danach in der Pressekonferenz mehr oder weniger klar gesagt, naja, wir wollten halt auch mal durchspielen, was machen wir denn gegen einen tiefstehenden Gegner, wenn wir nur über die Flügel kommen können. Und gegen Griechenland hat man dann weniger Variation gesehen, das lag aber, glaube ich, am Spielverlauf, weil da ein ganz elementares Puzzlestück nicht funktioniert hat, nämlich der Spielaufbau. Der Spielaufbau war einfach schlecht, man ist viel zu selten geordnet ins Angriffsdrittel gekommen und deswegen konntest du gar nicht irgendwie da verschiedene Variationen spielen, weil du erstmal froh warst, wenn der Ball da hingekommen ist, ohne dass man in den Konter gelaufen ist durch einen Ballverlust im Spiel. Aufbau. Aber ich würde schon sagen, da hat er probiert und allein an der Personalie spielt Niklas Füllkrug ja oder nein, hast du ja auch nochmal zwei unterschiedliche Geschmacksrichtungen oder würdest du es anders sehen, Martin?
Ja gut, aber er hat ja Füllkrug in beiden Spielen nicht starten lassen. Also von daher.
Gut, aber im ersten Spiel ja noch wegen Champions-League-Finale wahrscheinlich. Also deswegen. Aber ja, ich verstehe deinen Punkt.
Ja, stimmt schon. Also der Unterschied zwischen erster und zweiter Hälfte Ukraine war sehr, sehr sichtbar.
Ich glaube auch, Nagelsmann hat so ganz, ganz viele Pläne vorbereitet und sich so über alles mögliche Gedanken gemacht, was in welchem Spiel irgendwie mit welcher Wahrscheinlichkeit passieren kann, die er dann rausholt. So stelle ich mir das ein bisschen vor bei Nagelsmann und so habe ich das auch rausgehört, dass er versucht, sich auf ganz viele Eventualitäten vorzubereiten, um da taktisch reagieren zu können im Spiel dann eher.
Dann frage ich mich allerdings, wie ihr darüber denkt, dass man gegen Griechenland im Spielaufbau so klare Probleme hatte. Also Toni Kroos kippt ab auf die linke Innenverteidigerposition, also Dreieraufbau. Robert Andrich war der alleinige Sechser und das hat nicht funktioniert. Griechenland hat das relativ konservativ, würde ich sagen, aber aggressiv, mannbezogen gepresst und konnte sich in der ersten Hälfte darauf verlassen, dass es einfach die Ballverluste geben würde, die dann zu Problemen führen oder dass es Deutschland nicht schafft, in den entscheidenden Raum im Zentrum zu kommen, weil man, wenn dann gab es auf einmal lange Bälle von Toni Kroos, die manchmal nicht angekommen sind. Es gab viele von diesen kleinen Fehlern, die du schon angesprochen hast, Martin. Da war die Frage, die ich mir gestellt habe, warum wird da nicht innerhalb der ersten Hälfte drauf reagiert? Ist das vielleicht dann auch schon Teil dessen, was du vorhin gesagt hast, dass man dann eben als Trainer auch nicht zu viel umwerfen will, weil man ja den Spielern auch etwas geben will, was erstmal funktionieren soll? Aber zur zweiten Hälfte wurde es ja dann verändert, der Spielaufbau war anders, allein schon durch die Hereinnahme von Sané, aber auch Kimmich hat dann eine andere Rolle gespielt. Und ich hatte schon den Eindruck, dass sich damit die deutschen Spieler wohler gefühlt haben.
Ich glaube nicht, dass es so viel mit der Änderung zu tun hat, sondern einfach, dass Griechenland hat ein bisschen weniger Pressing gespielt und man ist ein bisschen besser einfach in, in Rhythmus reingekommen. Also ich fand schon die ersten 20 Minuten in dem Spiel eine sehr krasse Anomalie in dem Sinne, dass ich fand viele Ballverluste nicht unbedingt taktisch bedingt. Mhm. Es gab zum Beispiel diesen riesen Ballverlust von Rüdiger, wo Rüdiger so auf der 6 steht und mit dem Rücken zum Feld angespielt wird, nachdem Konter abgefangen wurde von Griechenland und dann da versucht irgendwie gegen 3 Gegner irgendwie den Ball zu kontrollieren, wo ich mir sicher bin, wenn das in einem EM-Spiel passiert, dann haut er den Ball irgendwie einfach weg oder so. Das ist ich glaube, das war viel so eine Mischung aus Testspiel und gerade so ein bisschen das viele gerade nochmal Luft holen vor der EM und Griechenland halt dann ein bisschen mehr reingehauen hat und dann auch einfach so ein bisschen, habe ich auch das Gefühl gehabt, dann, also wenn man jetzt die Ballverluste zählen würde, die da irgendwie, also die relevanten, gefährlichen Ballverluste, dann sind das ja dann 6 oder 8 oder so und da ist halt auch bei der Menge von Ballverlusten ist viel Streuung dabei. So, da kann auch einfach, weiß nicht, dreimal ein Spieler einen blöden Kontakt nehmen. Irgendwie Andrich hat einfach in der ersten Minute zwei dumme Ballverluste schon, die ihm wahrscheinlich normalerweise nicht passieren, wo er vielleicht einfach noch nicht richtig warm war oder so, was weiß ich. Also ich fand, das war ein sehr Einzelfall. Ich hatte das Gefühl, das war gar nicht so dolle systematisch und ich glaube nicht, dass das ein prägendes Problem sein wird. Also es kann natürlich trotzdem sein, dass wenn ein Gegner dich gut presst, dass du mal einen Ballverlust drin hast, aber dass es so wackelig und unsicher wirkt wie in dieser Anfangsphase, da hatte ich das Gefühl, das liegt jetzt nicht am System oder an der Mannschaft oder an irgendwas, sondern das ist einfach mal eine schlechte Phase gewesen, so die man mal hat.
Aber zeigt ja auch, also Julian Nagelsmann will ja begeisternden Fußball spielen, deswegen habe ich auch diesen O-Ton aus der Nominierungspressekonferenz des Kaders herausgenommen und ehrlich gesagt, das ist im Grunde fast derselbe O-Ton, den wir auch vorher hier bei den Sendungen drin hatten, da hat er das nämlich auch schon gesagt, dass er die Menschen begeistern will und dafür braucht es eine gewisse Leichtigkeit. Ist das vielleicht auch eine Erkenntnis dieser Spiele, Caro, dass es das eine ist, über Leichtigkeit und begeisternden Fußball zu sprechen, aber das andere ist, diese Leichtigkeit in Spielen zu finden, weil es gab immer die guten Phasen in beiden Spielen, die wir jetzt gesehen haben, gegen die Ukraine noch viel mehr als gegen Griechenland. Aber leicht hat auf mich vieles nicht gewirkt, was die Deutschen gemacht haben. Wie geht's dir da?
Ja, Leichtigkeit, also wir haben, das Spiel gegen Griechenland wurde ja letztendlich 2-1 gewonnen. Das habe ich, glaube ich, bisher ein bisschen verschwiegen. Wir haben also viel über die erste Halbzeit gesprochen, weil man da einfach sehr viel eben auf Probleme gucken konnte, aber diese Leichtigkeit ist dann ja auch mit Wechseln reingekommen, wo, ey, das 1-1, das war ein wunderschönes Tor von Kai Havertz. Da hat sich vorher Sané, stand mit dem Rücken zum Tor, bekommt den Ball, dreht sich auf. Havertz stand auch mit dem Rücken zum Tor, dreht sich auf. Und da haben wir auch gesehen, Havertz hat diese Form, die er bei Arsenal hatte, 15 Tore in den letzten 14 Spielen, glaube ich. Das ist eine sehr, sehr gute Zahl. Und da, wenn eben dann so ein bisschen Platz im Spiel ist und Platz für die in der Offensive für die kleinen Dribbler-Spieler, nenne ich sie mal, dann ist da auch eine Leichtigkeit im Spiel und da ist da auch Platz. Aber genau, das
Also man muss quasi in die Räume kommen und die Spieler in die entsprechenden Räume bringen, dann ist die Leichtigkeit da. Ich meine ja auch vorher der Pass von Andrich vor diesem 1-1, der tiefe Pass in den Strafraum rein, der dann rausgeht auf Sané und dann kommt er ja wieder rein zu Havertz. Der war ja auch möglich, weil man den Raum aufgezogen hat, weil man eben breiter stand und weil Andrich komplett frei war. Also Henne-Ei-Frage, ich würde schon sagen, das war mehr Zutun von Deutschland als jetzt Fehler von Griechenland, weil man eben einfach Griechenland vor eine größere Probleme gestellt hat durch das breitere Stehen und durch die bessere Passqualität, die man da hatte. Martin, wie denkst du über das Thema Leichtigkeit und begeisternden Fußball?
Ja, ich glaube, das wird gerade gegen so hyperdefensive Systeme schon ein großes Thema, weil ich habe es ja schon gesagt, die tendenziell die Go-To-Herangehensweise gegen so superdefensive Systeme ist, dass man erstmal sehr viel Wert auf Stabilität legt. Wir haben jetzt in den beiden Spielen jetzt gesehen, dass Nagelsmann durchaus gewillt ist, auch nur mit 4 Spielern im Aufbau zu spielen. Das heißt, die beiden Sechser bleiben hinten, der eine Sechser geht nach links, das war einmal Groß, Und dann Andrich bleibt auf der 6 davor und du hast 4 Spieler, die dann da hinten gegen Konter absichern. Und 6 davor. Hm. Das ist tendenziell die riskantere Herangehensweise. Sehr viele Trainer wollen noch einen 5. Spieler hinten lassen. Das könnte zum Beispiel Kimmich sein. Das könnte auch ein Gündogan sein, der einfach zurückfällt und damit vielleicht Kimmich noch mehr Freiheit nach vorne gewährt. Das ist so ein bisschen, glaube ich, ein Thema, wo ich noch gespannt bin, was hier jetzt mit Gündogan passiert, weil ich das Gefühl hatte, in beiden Spielen so richtig eine Rolle hat er nicht. Hier und da.
Im Anlauf hat er eine Rolle. Da ist eine Rolle im Klassen definiert.
Das schon. jedenfalls ist das ein Hinweis darauf, dass man da auch Risiko gehen will, hat man aber dann in der Art und Weise, fand ich, gerade gegen die Ukraine in der ersten Hälfte gar nicht so richtig geschafft, ist wahrscheinlich aber jetzt auch was, dieser Zentrumsfokus, dieser krasse Fokus darauf, einfach Zwischenräume zu besetzen und versuchen, in diese Zwischenräume reinzukommen, glaube ich, ist damit auch ein bisschen über Bord geworfen, sondern was man dann gesehen hat in der zweiten Hälfte und eigentlich in beiden Spielen in der zweiten Hälfte, dass es auch darum geht, den Gegner durchzubewegen, auf den Flügel zu kommen, erstmal anzudribbeln. Gegen die Ukraine war es ganz, ganz krass, dieses Führig-Mittelstädt-Pärchen, ja, die einfach quasi jeden Angriff einfach angeleitet haben, ne? Weil sie immer erstmal 2, 3 Spieler rüberziehen, an denen auch vorbeikommen, dann den Ball in die Mitte bringen und dann ist ein bisschen Unordnung und Dynamik beim Gegner drin, die man nutzen kann. Wenn man den Ball in der Mitte hält und dann direkt aus der Mitte nach vorne bringen will, dann spielst du immer wieder gegen eine Wand, weil der Gegner dann da einfach kompakt ist und wartet. Deswegen glaube ich, das wird ein zentrales Element, dass man die Flügel gut reinbringt und viel aus dem Dribbling erstmal anleitet und dann nochmal in den Aufbau zurückkommt. Ich habe den genauen Ablauf von dem 1:1 gegen Griechenland jetzt nicht im Kopf, wie Andrich da an den Ball kommt, aber ich glaube, das ist auch eine Situation, wo du über den Flügel anspielst und dann deshalb der Gegner zurückfallen muss und dann dadurch der Sechser aufgeht. Also du kannst nicht Mitte spielen. Du willst Mitte, Flügel, Mitte und dann vielleicht durch die Mitte durchspielen. Solange das auch umgesetzt werden kann, glaube ich, kann es begeisternd und leicht werden irgendwann. Ich glaube, wir haben immer noch, ich hatte beim Frankreich-Spiel damals gesagt, das war in puncto Spielfluss. Und das ist ja so ein, das ist ja da, so sieht ja Leichtigkeit aus, so dass man in den guten Spielfluss reinkommt. War das ein absolut herausragendes Spiel? Ich fand, das hat man jetzt nur noch so in Ansätzen gesehen. Was ein bisschen, finde ich, schon mit der Personalie Gündogan zu tun hat, dass dir so ein bisschen Spieler, dir fehlt ein Zehner, der richtige Zehnerqualitäten in voller Gänze reinbringt und gleichzeitig, ich glaube, gegen Frankreich hat es, glaube ich, noch mehr zurückfallend gespielt, das ist ja immer wieder auch in den tieferen Aufbau und du hast auch ein bisschen mehr außenrum noch gespielt und hattest noch mehr Flexibilität drinne. Jetzt hat er ein bisschen klarer wie bei City die Rolle, dass er wirklich ein bisschen Position hält auf der 10 und versucht da irgendwie kleine Räume zu finden, ist dann aber immer eigentlich tendenziell zu spät in den Räumen und das ist gerade in dieser Spielweise, finde ich, ein ziemlich krasser Bremsblock potenziell so. Deswegen, ich bin schon, wenn du so spielen willst, ein bisschen Gündogan skeptisch. Ich würde mir wünschen, wenn er spielt, dass er mehr zurückfällt und man mehr den Ball laufen lässt und ein bisschen später vorne reinspielt. Und wenn man mehr vorne reinspielen will, wenn man mehr Gas geben will und auf Gegenpressing und auf Durchspielen und auf Kombination spielen will und nicht so sehr auf Ballzirkulation von links nach rechts, dann finde ich, dann muss ein anderer Spieler rein. Und das sehe ich zurzeit jetzt gerade noch nicht. Und ich finde, das könnte das Problem sein, dass du versuchst, relativ direkt und relativ offensiv zu spielen und immer wieder vorne reinspielst, immer wieder Musiala, immer wieder Wirtz. Und dann hast du daneben einen Zehner, der da eigentlich nicht so dazu passt, der eigentlich ein geduldigeres Spiel braucht, und den du dann nicht reinkriegst. Und dann kommt dazu, was ein bisschen ein Folgeproblem ist davon, dass Deutschland in den beiden Spielen eine schlechte Besetzung auf dem zweiten Pfosten hatte. Mhm. Was gegen so tiefen Gegner sau wichtig ist. Und da gab es ganz viele Szenen, wo du durch eine Linie, durch noch eine Linie durchkommst und dann sind alle Spieler aber schon vorm Ball und nicht irgendwie tiefer im Strafraum, dass du dann nochmal einen längeren Pass spielen kannst, einen Chipball auf den zweiten Pfosten bringen kannst, einen längeren Querpass in den Fuß spielen kannst oder sowas. Da müsste dann auch in dem Moment also meistens laufen die Angriffe über links und du brauchst rechts dann jemanden auf den zweiten Pfosten. Da finde ich, müsste Kimmich denn jetzt ja eigentlich auch noch offensiver reagieren und dann wirklich auch Tiefe geben. Ein paar Situationen gab es, gerade gegen Griechenland, die dann nur mit Viererkette gespielt haben, wo dann Kimmich auch tatsächlich völlig frei war auf der anderen Seite, den man dann nicht gefunden hat. Ja, ich habe ein bisschen den roten Faden, glaube ich, verloren. Aber worauf ich hinaus will, glaube ich, ist, dass es einfach ganz viele, es gibt noch ganz viele so Problemchen und du erzeugst Leichtigkeit nicht dadurch, dass du sagst, ach, wir sind jetzt leicht. Das sind wenn man es nicht schafft, gut nach vorne durchzuspielen, dann liegt das meistens nicht daran, dass man nicht unbeschwert genug ist oder dass man eine Blockade im Kopf hat, sondern es hat meistens konkrete taktische Gründe. Der Gegner versucht es ja zu verteidigen und wenn es der Gegner erfolgreich verteidigt und man nicht das richtige Setup oder nicht die richtigen Aktionen hat, um wirklich auch vorbeikommen zu können am Gegner, da kannst du leicht sein, wie du willst. Du bleibst halt dem Gegner hängen, weil er es verteidigt und du ihn nicht ausgespielt kriegst. Also das ist, ich glaube, das Thema Leichtigkeit wird jetzt psychologisch nicht so ein großes Thema sein und wir haben auf jeden Fall die Anlagen, das zu spielen, aber es wird nur leicht aussehen und nur gut aussehen in der Leichtigkeit, wenn es auch taktisch noch ein bisschen besser funktioniert als in den beiden Spielen jetzt.
Mhm. Und da sind wir jetzt schon zweimal, Caro, auf Ilkay Gündoğan zu sprechen gekommen. Ich habe schon gesagt, also im Pressing war seine Rolle klar, vor allem erste Hälfte gegen Ukraine. Er war derjenige, der das Signal gegeben hat. Er war auch derjenige, der im Gegenpressing manchmal da Bälle erobert hat oder zumindest die Ukraine in Probleme gebracht hat. Aber alle anderen Dinge, die auch zu sehen waren, Verschleppen des Tempos ein bisschen zu spät in die Räume reinkommen und eigentlich gar nicht so wirklich eine wichtige Rolle zu spielen im Offensivspiel. Das hat ja Martin auch schon alles genannt. Wie blickst du denn auf diese Personalie?
Ich würde dazu noch ergänzen, dass Gündoğan zwischen Musiala und Wirtz ein wichtiger Akteur ist. Der Akteur, der die Ruhe reinbringt, der die Absicherung reinbringt. Es läuft ja viel im deutschen Spiel über diese Pärchenbildung, der mit jedem von beiden auch dann so ein Pärchen bilden kann. Also ich bin eher auf der Seite der Gündoğan-Verteidigerinnen.
Wenn es um Pärchenbildung geht, würde ich aber noch anmerken, dass das Pärchen Wirtz-Musiala in diesen Spielen jetzt kaum zu sehen war. Und immer wenn es zu sehen war, hat sowas von gezündet. Das war also gefühlt, gab es nur 5 Szenen, wo die beiden zusammen gespielt haben. Und jedes Mal hat der Gegner keine Chance, sich dagegen zu wehren. Und deswegen, ich bin der Meinung, Musiala muss irgendwie mit auf diese linke Seite rüber. Du brauchst entweder Musiala breit und Wirtz im Halbraum oder die beiden zusammen im Halbraum, wenn Musiala von der 10 kommt oder so. Gündoğan. Also Gündoğan könnte von mir aus auch so eine Rolle haben, wo er als Zehner ein bisschen zurückfällt und so den rechten Halbraum ein bisschen besetzt und dann ziehst du die beiden Winger beide in die Mitte und die bewegen sich dann da als Pärchen einfach relativ frei irgendwie in der Gegend rum und Gündoğan versucht quasi nur Gegner da rauszuziehen für die beiden, aber ich finde, es muss um dieses Pärchen Wirtz Musiala gehen und wenn du kannst auch ein Setup haben, wo beide einfach, der eine bindet Gegner links und der andere bindet Gegner rechts und dann, wenn der eine Gegner bindet, dann hat der andere freie Räume. So ist das Tor damals gegen Frankreich so ein bisschen gefallen, wo Wirtz von links reinzieht, Musiala geht tief, aber gegen so einen ganz kompakten Gegner geht das, glaube ich, nicht so richtig. Und ich finde schon, dass die Musiala-Rolle muss irgendwie da auch überarbeitet werden. Also Stand jetzt finde ich, wir haben, wenn wir die 4 Offensivspieler anschauen und was für Rollen die haben, dann hat Havertz und Wirtz haben so eine halb passende Rolle. Die spielen nicht exakt das, was sie vielleicht müssen, aber schon so einigermaßen. Und Gündoğan und Musiala haben beide eigentlich eine unpassende Rolle. Und das ist ein bisschen problematisch, wenn du 4 Spieler hast und hast so 2 halb passende Rollen und das ist kein so geiles Setup irgendwie. Da musst du dann ein bisschen anders spielen, um das zu kompensieren noch.
Aber findet ihr dann nicht, dass für solche Situationen ein Sané, wenn er fit ist und Stand jetzt sieht es so aus, gegen Griechenland hat er einen sehr guten Eindruck gemacht, dass dann Sané, der eher die Flügel besser bespielen kann, da doch die naheliegendere Wahl wäre?
Statt Musiala dann? Oder was wäre dann, wer würde rausgehen?
Also ich würde im Zweifel dann eher Gündoğan rausnehmen. Ich glaube aber, dass man die Erfahrenheit von ihm, die Erfahrung von ihm schon auch braucht. Denn was mir aufgefallen ist, und das war in beiden Spielen so, also Ukraine, zweite Hälfte muss man ein bisschen ausklammern, weil da standen die so im tiefen Block und es ging so sehr über Flanken, dass das quasi so wie, als wäre Deutschland in Rückstand und muss jetzt irgendwie ganz dringend ein Tor erzielen in der letzten Viertelstunde. So war die komplette Hälfte eigentlich fast schon gespielt. Aber ansonsten fand ich, war auch eins der Probleme in diesen Spielen, dass Havertz, Musiala, Wirtz die haben oft dieselbe Idee. Und dieselbe Idee ist, wir gehen jetzt hinter die Kette oder wir bringen jetzt eine Bewegung rein. Und die warten manchmal mit ihrer Aktion gar nicht, bis aber dieser Pass kommen kann. Und Gündogan ist für mich derjenige, der vom Timing her, von der Übersicht her, wann können wir denn jetzt überhaupt tief spielen, weil wir das schon vorbereitet haben, ist er, glaube ich, für mich der mit der besten Erfahrung und derjenige, der auch am ehesten dann darauf reagiert. Denn es stimmt zwar, dass Wirtz und Musiala selten eng in Räumen beieinander waren und tendenziell, also Ukraine, erste Hälfte hat es mir ganz gut gefallen, Griechenland hat es mir in beiden Hälften nicht gefallen, dass sie in diesen kleinen Halbräumen, in diesen sehr engen Bereichen vorm Strafraum zu wenig, auch zu nah beieinander waren. Aber ich finde, Gündogan war schon immer wieder der, der quasi darauf reagiert hat, was die machen und dann eben den anderen Raum besetzt hat. Und das, finde ich, spricht klar für ihn. Klar kriegst du mit Sané Tempo von der Seite und du kannst dann eben von der Seite auch mal den Gegner aufreißen so ein bisschen, weil die dann reagieren müssen, wenn da jemand reindribbelt oder auch mal die Linie entlang geht. Aber ich finde, von der Positionierung her, und das ist ja, glaube ich, auch das, was du ja auch ansprichst, Martin, mit den Rollen, die so ein bisschen unklar sind, finde ich, machen Wirtz und Musiala manchmal Dinge, die sich zu gleich sind, zu ähnlich sind. Vor allem, wenn Havertz dann noch mit auf dem Feld ist. Mit Füllkrug wird es ein bisschen besser, weil der halt eine klassischere Stürmerrolle spielt und alle das auch eigentlich kennen aus ihren Vereinen. Und das wäre für mich schon ein Plädoyer für Gündogan. Er ist der Seniorigste da vorne drin und das wirst du ja auch brauchen in diesem Turnier. Und gerade jetzt zum Beispiel in so einem Spiel gegen Schottland, wo du nicht damit rechnen kannst, Schottland lässt sich jetzt nicht so schnell auseinanderspielen und die werden auch nicht so schnell nervös. Also mir war es manchmal zu ähnlich, was die alle drei gemacht haben, Havertz, Wirtz und Musiala.
Ja, aber ich finde, dass dann dazu noch das potenzielle Problem kommt, Gündogan zu ähnlich mit Havertz. Oh, also ich finde, die beiden haben auch häufig die ähnliche Räume besetzt wiederum. Mhm. Und
ja, deswegen wurde es besser, als Füllkrug gespielt hat. Stimmt.
Ich finde dagegen, also den Gegenpol, den du jetzt beschreibst von Gündogan, das macht er schon so ein bisschen, aber ich finde nicht extrem genug. Also er ist natürlich in einem anderen Raum, aber ist häufig immer noch relativ in der Nähe. Ist jetzt nicht so, dass er vom Ball weggeht und auf den zweiten Pfosten attackiert. Also
nee, das nicht.
Gab es auch mal eine Szene, wo er das gemacht hat, aber meistens nicht. Meistens bleibt er so ungefähr auf der 10. Ich habe schon gesagt, man könnte es so machen, dass er einfach im rechten Halbraum ein bisschen tiefer spielt, dass man ihn so in der gegnerischen Mittelfeldlinie so ein bisschen wie als Achter, als rechter Achter sozusagen hat. Und dann hast du einen relativ fixen Gegenpol zu den beiden. So, das finde ich, das wäre eine Art und Weise, wie man die Rolle, die du beschreibst, noch stärker konkretisieren kann. Was ich mir vorstellen kann, was gut funktioniert. Aber ich habe jetzt wenig Szenen gesehen in dem Spiel, wo ich das Gefühl hatte, der findet jetzt eine Position, die jetzt wichtig ist. Und ich hatte auch das Gefühl, wenn man zum Beispiel Müller auch auf die 10 packen würde, der würde genau das, was du beschreibst, besser machen. Deutlich besser machen, wahrscheinlich sogar. Deswegen.
Ist natürlich auch ein
komplexes Thema, dieses so, wie bewegt man sich in der Offensive, wann in welchen Raum, wo zeigt man sich, wo bleibt man weg, wann geht man zum Ball, wann geht man vom Ball weg, wo geht man tief und so weiter. Da habe ich einfach gefühlsmäßig gefällt mir Gündogan da gar nicht. Noch einen konkreten Punkt, den ich anmerken würde, wäre, wenn du sagst, Wirtz und Musiala zu ähnlich. Was auf jeden Fall sehr ähnlich ist bei beiden, ist, dass sie sich natürlich sehr am Ball orientieren und tendenziell Bälle in den Fuß wollen. Die können beide auch tief gehen, finde ich, haben sie in den Spielen ein bisschen zu wenig gemacht. Mhm. Da sehe ich, ehrlich gesagt, das, glaube ich, ist ein bisschen, insbesondere bei Wirtz, jetzt ein bisschen Schonung einfach. Ich glaube, das wird besser im Turnier, was ein bisschen für Gündogan spricht, dass man sagt, okay, im Turnier machen Musiala und Wirtz auch mehr Tiefe. Aber grundsätzlich haben wir sau wenig Tiefe. Havertz gibt nicht so wahnsinnig viel Tiefe. Gündogan gab mehrere Situationen, wo er mit Tempo auf die letzte Linie zugehen muss eigentlich. Und er hat einfach nicht mehr die Mobilität. So, er ist einfach nicht schnell genug teilweise, um das zu machen. Und es wäre noch einen Sané oder auch einen Bayer, über den ich gleich nochmal reden will, mitzuhaben in der offensiven Konstellation, fände ich sehr gut, einfach um mehr Tiefe zu haben. Und wenn wir von Spielfreude und begeisterndem Fußball sprechen, geht es ja auch sehr darum, dass man dass man dann auch in die letzte Linie reinkommt und dass man wirklich Druck macht und nach vorne weiterspielen kann. Und dann brauchst du eigentlich irgendwie Spieler in diesem Offensivsetup, die definitiv mehr Tiefe geben als das, was wir haben. Weil Kimmich und Mittelstädt das auch nicht unbedingt machen. Ne? Also Leverkusen zum Beispiel ist eine Mannschaft, die haben auch nicht immer einen Spieler auf dem in den vorderen drei, also im Offensivzentrum nominell, die Tiefe geben. Aber dann macht Frimpong, gibt halt Tiefe wie, also super, super extrem, und Grimaldo auch immer wieder, und Kimmich macht das nicht in dem Extrem. Also es wird, glaube ich, jetzt gerade in der Gruppenphase wird es, glaube ich, viel um Tiefe gehen. Und ich,
Ja, aber es sind ja auch nicht nur die Spieler, die sich auf dem Platz bewegen müssen, sondern auch der Ball. Und das war eben in dieser ersten Halbzeit gegen Griechenland, haben auch einfach die Pässe in die Tiefe gefehlt. Und da, also mir ist das dann auch egal, wer da diese Pässe in die Tiefe verteilt. Hauptsache, sie finden mal statt. Und dann hast du nämlich auch, dann kannst du eben auch mal aushebeln in einer kompakten Defensive.
Da möchte ich aber Jogi Löw zitieren, der gesagt hat, der Passweg bestimmt den Pass und nicht der Laufweg bestimmt den Pass. Und nicht der Pass den Laufweg.
Ja, okay, fair. Aber die zwei großen Themen, die haben wir jetzt noch nicht besprochen. Und das eine ist Chancenverwertung und das andere ist Konteranfälligkeit. Lasst mal mit der Chancenverwertung beginnen, denn das ist ja auch deshalb das große Thema, weil das ja im Grunde schon das Thema der letzten Jahre ist. Also Caro, wenn wir auf die letzten Turniere blicken, dann war immer das ein wesentliches Thema. Manchmal auch ein bisschen überbetont. Also 2018 zum Beispiel hatte man gar nicht die großen Chancen, die man vergeben hat, außer Hummels. Da waren es eher viele, viele kleine Chancen, die man herausgespielt hat. Aber das haben wir ja auch in beiden Spielen gesehen. Gegen die Ukraine vielleicht noch ein bisschen deutlicher. Ich denke, da kann dann auch Martin gleich über Maximilian Bayer ein bisschen sprechen. Aber Caro, leg du mal los. Was sind deine Gedanken dazu? Weil das ist ja eigentlich mit das schwierigste Feld hinsichtlich dahingehend, dass der Nationaltrainer, der Bundestrainer das kaum beeinflussen kann. Also er muss den Spielern helfen, dass sie in Situationen kommen, in denen sie Tore erzielen können. Aber dann müssen sie die Tore halt machen. Und das haben sie ja auch jetzt gegen Ukraine und Griechenland nur zum Teil gut gemacht.
Ja, also gegen die Ukraine 27 Torschüsse. Deswegen war das ja auch das große Thema nach dem Spiel, die Chancenverwertung. Und da hatte man einfach einige Szenen, wo Genauigkeit im Abschluss gefehlt hat. Und gegen Griechenland kam dann ja auch Füllkrug. Den hat man dann mal ein paar Mal in der Nähe vom Ball gesehen. Aber da hat man dann in der zweiten Halbzeit auch mehr über Flanken versucht, die wirklich zum Teil wirklich sehr ungenau kam. Also wenn man dann das Spiel so ein bisschen ändert und mehr auf Flanken geht, dann müssen wir ein bisschen genauer kommen. Also genau, das Thema Chancenverwertung, da ist für mich der Hauptgrund einfach Ungenauigkeit in den Abschlüssen.
Martin, wie denkst du über dieses Thema, dass er, wie gesagt, schwer zu beeinflussen ist?
Ich meine, dass, also ich neige dazu, mich zu weigern, über Chancenverwertung zu sprechen, weil
es zu wenig zu beeinflussen ist.
Weil es statistisch relativ gut nachgewiesen ist, dass es mehr oder weniger nicht funktioniert, also dass es das nicht gibt, sort of. Also in Einzelsituationen dann schon, da kann man schon sagen, okay, ein besserer Torjäger hätte den jetzt reingemacht, den er nicht reingemacht hätte, aber wir wissen auch, dass Top-Torjäger auch Chancen vergeben. So, der Unterschied ist relativ gering. Es geht in erster Linie um Chancenqualität und dann hat man in einer bestimmten Chancenqualität eine Varianz. Das ist einfach immer so, wenn ich dem gleichen Spieler 10-mal in der gleichen Situation den Ball zu spielen, dann haut er ein paar rein und ein paar nicht. So, und dann musst du im Spiel das Glück haben, dass du gerade die erwischst, die er reinhaut und nicht die, die er nicht reinhaut. Das ist einfach so, das möchten viele nicht hören, das ist unangenehm zu akzeptieren, weil man dann sagt, no, ist halt Glücksspiel. Das ist natürlich scheiße, aber es ist halt so. Und was kann ich tun?
Und du
was
nicht
kann
über,
ich denn machen?
Und das heißt, du willst nicht über Dinge sprechen, die nicht taktisch beeinflussbar sind. Da hört es bei dir dann auf, oder wie?
Es geht ja nicht um taktisch beeinflussbar, es ist halt gar nicht beeinflussbar. Es ist halt einfach Zufall. Es ist halt Zufall, wer schon mal an Ball getreten hat, wer schon mal auf ein Tor geschossen hat, der muss doch auch realistisch einsehen, dass er nicht exakt beeinflussen kann, wo der Ball hingeht, sondern dass es halt, manchmal triffst du ihn perfekt und manchmal triffst du ihn nicht perfekt. Und ich glaube, generell haben wir mit Wirtz, Havertz, Musiala jetzt nicht Spieler da vorne groß, andere haben gute Distanzschüsse, die die abschlussschwach sind. So, die machen doch alle Tore. Deswegen finde ich das ein mühsames Thema. Und ich glaube vor allem, dass auch sehr dazu kommt, dass man einfach eine unrealistische Erwartungshaltung hat, weil da immer das Thema Hoffnung mitspielt. Ich höre von allen, also es gibt so viele Vereine, wo die Fans permanent über Chancenverwertung schimpfen, weil du natürlich, wenn 15 Mal aufs Tor geschossen werden kann, jedes Mal hoffst du, dass der Ball reingeht. Und realistisch geht er zweimal rein und manchmal geht er dann nur einmal rein, manchmal geht er keinmal rein, manchmal geht er fünfmal rein, so. Und das ist halt einfach Schwankung. Und wenn ich Fan bin von einem Verein, wenn ich hoffe, dass der Ball reingeht, dann werde ich immer denken, ach, normalerweise müsste man da, aus den Chancen hätte man 4 Tore machen müssen. Und dann guckt man auf Expected Goals Werte und es sind 1,3. So, also, es ist einfach, man hat da keine realistische Erwartungshaltung und man hat keine Art und Weise, wie man es richtig beeinflussen kann. Und ich denke erstens, es wird kein Problem werden. Ich denke zweitens, wenn es ein Problem wird, wird das einfach Pech sein. Und ich glaube, wenn ich schon dreimal eine 1 gewürfelt habe, habe ich dadurch nicht das nächste Mal eine größere Chance, nochmal eine 1 zu würfeln. Also nur, weil wir beim letzten Turnier Pech hatten, heißt das nicht, dass wir dieses Mal wieder Pech hatten. Und der Schuss von Pascal Groß in der 88. Minute gegen Griechenland sah mir auch nicht nach schlechter Chancenverwertung aus.
Dann freu dich mal auf Ungarn. Das ist nämlich, glaube ich, sehr ausrechenbar. Da hast du deine schnelle Umschaltsituation und Cholubjai ist weg mit dem Ball und trifft dann auch relativ häufig das Tor, würde ich jetzt mal so vermuten. Aber wenn wir uns die Tore von Deutschland angucken, dann sind da wirklich viele Schüsse aus der zweiten Reihe, Weitschüsse dabei. Mittelstädt, das Tor gegen die Niederlande, war ein supergeiler Weitschuss. Pascal Groß, hast du gerade gesagt, das 2:1 jetzt der Siegtreffer, ein supergeiler Weitschuss. Das waren so wichtige Tore. Und dann haben die so einen Sonntagsschuss erwischt.
Ja, aber also ich muss sagen, ich verstehe deine Argumentation, Martin, aber ich bin da schon auch auf der Argumentationslinie von Caro. Ich finde, es gibt verschiedene Situationen, in die man gebracht wird für Chancen und die sind halt oft nicht gut gewesen, weil du hast schöne Fernschusstore, du sagst es ja, Caro, du hattest aber auch Distanzschüsse, die völlig hoffnungslos waren und die auch so fast schon ein bisschen na, Verzweiflung ist zu viel, aber wo du das Gefühl hattest, da will jetzt jemand unbedingt, also Musiala zum Beispiel versucht einmal diesen Schuss reinzuschlenzen in den rechten oberen Winkel, dieses Tor hat er noch nie gemacht in der Bundesliga oder in einem anderen Pflichtspiel, aber er hat es probiert. Robert Andrich hat sich gedacht, ich habe doch eine gute Schusstechnik, hat er auch, aber er hat trotzdem weit über die Tore geschossen. Und dann solche Themen wie auch die Chancen von Maximilian Bayer, also da darfst du jetzt gerne mal dann dein Bayer-Take starten. Der hat sich diese Chancen zwar selber erarbeitet, aber die waren selber schwer zu nutzen, weil eben aus einer schnellen Bewegung, du hast nur eine ganz kurze Kontaktzeit. Und ich finde, es gibt aber schon da Themen, die da mit drin liegen, über die man noch reden könnte. Strafraumbesetzung zum Beispiel bei Flanken. Du hast ja selber den zweiten Pfosten angesprochen, Rückraumbesetzung. Also endlich stand da mal Pascal Groß gegen die Griechen, dass er ihn dann so perfekt trifft, das ist dann wirklich statistischer Zufall. Aber erstmal musst du einen Spieler auch dahin bekommen. Deswegen, ich finde schon, Chancenverwertung ist ein Thema, auch wenn es schwieriger zu beeinflussen ist, das sehe ich
aber,
ja auch so.
Das sind doch die Themen, die du nennst, sind doch Chancenkreierung und nicht Chancenverwertung. Ja, völlig anderes Thema.
Okay, ja, fair. Aber dann sind Chancen ein Thema im deutschen Spiel.
Ja, klar. Also wie gesagt, da kommen wir wieder dahin. Tiefe Strafraumbesetzung, glaube ich, das wären zwei Riesenthemen. Ne? Also gerade jetzt in den ersten, ich bin mir relativ sicher, dass es in den zweiten Halbzeiten mit den Einwechselspielern gut klappen wird. Weil wir da auch sehr viele Spielertypen haben, die sehr viel Tiefe und gute Strafraumbesetzung bringen können. Neben Bayer eben auch Füllkrug, Undaf, Müller, vielleicht ein bisschen Sané. Hoffentlich Sané ein bisschen mehr als nur vielleicht ein bisschen. Das kann, glaube ich, auch ein entscheidender Faktor werden, wie viel Sané auch ohne Ball Passwege gibt und in den Strafraum zieht und so und dass nicht alles nur aus dem Dribbling rauskommt, weil das ist vielleicht auch so ein bisschen was wir im Hinterkopf behalten können. Wir haben ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen, dass die drei besten Offensivspieler von, vielleicht sogar die vier besten Offensivspieler alle aus dem Dribbling kommen. Mit Havertz aus dem Kombinationsspiel, okay. Und du kannst halt nicht, es können ja nicht drei gleichzeitig dribbeln. Ne? Deswegen, du brauchst in einer Situation akut nur einen Dribbler und die anderen beiden müssen sich irgendwie so bewegen, dass der dann eine gute Aktion machen kann. Und das führt mich zu Maximilian Bayer, den ich wirklich, ich fand den gegen die Ukraine so brutal gut. Also wirklich, ich kann es nicht zu viel betonen. Und ich finde, der ist jetzt in dem ganzen Stuttgart, Leverkusen, Undav, Wirtz, Hype, mit dem Füllkrug-Thema, mit Havertz, geht er so unter. Der hat 16 Saisontore gemacht, ohne Elfmeter. Der wäre letzte Saison Torschützenkönig gewesen. So, einfach mal so. Mhm. Und der bringt für mich, auch mit dieser Dynamik und dieser permanenten, immer wieder Läufe, immer wieder gucken, wo kann ich reingehen, wo gehen Räume auf, zack, zack, der geht immer tiefer und der hat so eine geile Bindung zum Spiel, der hat so ein gutes Gefühl, wann er tief gehen muss, wann wirklich ein Passweg möglich ist. Das hat für mich, im Grunde gibt für mich Bayer das, was du dir von Müller erhoffst. So, und ich finde, das harmoniert, das passt eigentlich perfekt. Das passt perfekt zu Havertz, zu Wirtz, zu Musiala. So, das ist, also ich würde wirklich drüber nachdenken, ob er einfach startet als rechter Winger. So, und für mich ist er auf jeden Fall, das wird er bestimmt nicht wegen Hierarchiegründen einfach so, aber für mich kann der absolute Gamechanger sein, wenn er reinkommt. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man ihn. Ebenso wie Führig, der auch sehr, sehr gut war, vor allem das Zusammenspiel mit Mittelstädt ist so gut eingespielt, das ist Wahnsinn. Ja. Das ist fast schon lächerlich. Das ist wirklich einfach, du kannst es so ausrechnen, was die machen, und es funktioniert jedes Mal wieder. Das ist krass. Dass man es nicht zu sehr überschätzt, weil sie auch erst dann gespielt haben, als der Gegner schon ein bisschen platt war. Erste Halbzeit ist immer zäher als die letzten 30 Minuten, und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Learning, was man mitnehmen muss. Das passt nicht zu Spielfreude und Begeisterung und so, aber wenn man es realistisch angehen würde, müsste man sagen, wir gehen an die Spiele ran mit der Attitüde, die ersten 60 Minuten wollen wir eine Sicherheit haben, wollen wir den Ball laufen lassen und punktuell Chancen kreieren, vielleicht über Standards treffen, mal gucken, und dann, wenn wir dann noch nicht führen, dann haben wir noch 30 Minuten Zeit und dann kommen Füllkrug, Undav, Führig, Bayer, Sané, Müller, also wirklich
also eine krasse Wechsel. Bank. Okay, alles klar.
Und ja, wen du halt gerade von denen brauchst, ne? Und dann hast du noch 30 Minuten, um ein oder zwei Tore zu schießen, was dann gegen einen hoffentlich platten Gegner deutlich leichter ist. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiges Thema.
Aber das ist kein begeisternder Fußball, so wie du sagst. Also genau, so ist Niko Kovac mal gegen Liverpool aus der Champions League ausgeschieden.
Ja.
Mit genau diesem Ansatz.
Ja, zu Maximilian Bayer, klar, ich gehe da überall mit. Er war ein super geiles Spiel gegen die Ukraine. Aber man muss ja auch sagen, der wollte nicht aus dem Kader gestrichen werden. Und dann kommst du rein, triffst nach 60 Sekunden erstmal die Latte. Und dann überrascht das aber auch nicht, dass der noch zweimal so gefährliche Chancen hat. Also das ist natürlich alles nicht selbstverständlich. Und damit will ich die Leistung nicht kleinreden. Aber da hat sich natürlich auch was aufgebaut durch diese fantastische Chance da nach 60 Sekunden. Genau.
Ja, und
weil aber die kommt ja nicht von ungefähr.
Stimmt, aber weil du jetzt gesagt hast, du würdest ihn als rechten Winger einsetzen, da fand ich, hat er ja dann genau das, was du bringst, kann er da gar nicht so reinbringen. Eigentlich müsste er quasi als zweite Spitze eingesetzt werden. Und dann hast du eben das Problem, wenn du sagst, er passt so gut zu Havertz, Musiala und Wirtz, eigentlich müsstest du dann rein theoretisch unter Havertz, eigentlich müsste er dann für Havertz spielen, an der Seite von Havertz, aber auf dem Flügel wäre er mir wieder zum Beispiel zu weit weg, eigentlich von den Aktionen.
Und das finde ich ja dann ein Thema bei Bayern. Kann er dann bei Ballbesitz quasi als zweite Spitze so aus dem Halbraum in die Tiefe gehen. Ich glaube, das ginge schon. Aber ja, kann man unterschiedlich zusammenbauen. Du kannst dann du kannst unterschiedlich Sachen machen. Du kannst ja Havertz auf die 10 packen oder irgendwen rausnehmen oder was weiß ich. Also gibt's jetzt 100 Varianten, will ich jetzt nicht in Detail durchsprechen. Ich weiß ja nicht, da müsste ich ihn auch mehr im Training sehen oder müsste ich ihn auch mehr sehen. Und ich denke auch, der Unterschied in dem Ukraine-Spiel zu den anderen Spielern war auch deshalb so signifikant, weil die anderen sich nicht mehr für den Kader empfehlen mussten. Ne? Das stimmt schon. Mhm. Aber ich glaube, also der Punkt, dass man sagt, ja, der wollte nicht aus dem Kader gestrichen werden, mit 16 Bundesliga-Toren diese Saison, das unterstreicht auch ein bisschen, was ich gesagt habe, dass wir den, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben, wie wir sollten.
Ja, okay. Ja. Fair. Zweites Thema, Konteranfälligkeit. Auch traditionell ein großes Thema, liegt auch in der Spielweise und auch an den Gegnern. Also auch die Gegner wissen ja, Deutschland muss in der Regel immer und dann kann man eben sehr gut kontern. Und das haben wir ja in verschiedenen Ausprägungen gesehen, gegen Österreich, gegen die Türkei, gegen Frankreich hat man es nicht so sehr gesehen, aber so in Ansätzen gegen die Niederlande und jetzt auch in diesen Spielen. Caro, was ist dazu deine Gedanken, dass man ja auch in diesen Spielen jetzt immer mal wieder Situationen hatte, bei Griechenland besonders krass, weil Griechenland es auch noch ein bisschen mehr darauf angelegt hat, da hattest du ja 2-gegen-1 Situationen und zwar 2 davon, wo jeweils dann der Pass in die Mitte nicht genau genug kommt.
Ich habe, als du Konterabsicherung gesagt hast, hatte ich direkt die Szene im Kopf, wo Tah in der 18. Minute gegen Griechenland alleine verteidigt. Da ist man nach einem Ballverlust zu unsortiert. Es dauert zu lange, um sich da an die veränderte Spielsituation anzupassen. Und dann hebelt ein Steilpass die komplette Defensive aus. Also nicht die komplette, weil Tah ist noch da. Aber der ist dann zwischen zwei. Und wäre der Pass da von dem Griechen genauer gewesen, dann wären die zu zweit vors Tor gelaufen. Und Tah in der Mitte hätte versucht, also das war nicht die einzige Konterchance, wobei man sagen muss, dass auch gegen Griechenland wurde das stabilisiert. Also es ist besser geworden, aber es gab trotzdem diese leichten Ballverluste, weil Deutschland sehr, sehr hoch gepresst wurde gegen Griechenland und das wird auch während der Europameisterschaft, Stichwort zum Beispiel Ungarn, da wird auch so hoch gepresst werden. Und da hast du dann eben, was ich gerade schon meinte, einen Çalhanoğlu vorne drin. Und dann kann das auch schon mal anders aussehen, so ein Konter. Und ja, diese Konterabsicherung, die geht natürlich damit los, dass die Unsicherheiten im Spielaufbau existieren. Und ja, dann ist es eben wichtig bei der Spielweise, das ist auch, gehört auch zu der Spielweise dazu, dass du im 1-gegen-1 dann auch mal so ein Tah oder natürlich auch Rüdiger, der eher eigentlich diese 1-gegen-1-Rolle, also ich gehe davon aus, dass wir ihn da öfter sehen werden, das ist dann wichtig, dass die diese Dinger holen. Also es gehört, ist auch irgendwie Teil der Spielweise und lässt sich nicht verhindern, aber es muss dadurch verhindert werden, dass im Spielaufbau gar nicht so leichte Ballverluste passieren und wenn sie passieren, schneller umgeschaltet wird.
Ja, wobei ehrlich gesagt, diese Spielaufbau-Szenen, die meine ich gar nicht, weil das sind für mich keine klassischen Konter. Das sind halt hohe Ballgewinne und hohe Ballgewinne sind in der Regel immer gefährlich, weil eben der Gegner ja gerade im Spielaufbau ist. Sondern mir ging es tatsächlich um diese klassischen Umschaltsituationen, tiefer Ballgewinn nach einem Standard von Deutschland auf dem Flügel und dann ein Pass, der ging bei Griechenland, ging der ganz oft auf die Kimmich-Seite raus. Ukraine war interessant, die haben immer Mudryk gesucht. Mudryk ist aber oft viel zu zentral gelaufen. Die wollten den Raum hinter Mittelstädt attackieren. Haben sie auch 2-3 Mal geschafft. Aber solche Situationen meine ich eigentlich eher. Weil dass du im Spielaufbau Probleme hast, wenn du den Ball verlierst, ja, das ist halt so, weil du einen tiefen Ballverlust hast. Aber diese Räume zu schließen oder schneller dann wieder in die Defensivformation zu kommen mit mehr als nur einem Spieler, das wäre so das Thema gewesen, was ich...
Gab eine Szene, wo tatsächlich Kimmich, glaube ich auch, also da macht er in dem EM-Spiel einfach den Sprint und da macht er im Testspiel nicht den Sprint und dadurch ist der Spieler dann frei. Über die würde ich mir nicht so Sorgen machen. Ich glaube, worüber ich mir am meisten Sorgen mache und ich wage mal die ganz, ganz konkrete Prognose, dass das was ist, das wird uns in jedem Spiel wird es das zweimal geben. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon im Frankreich-Niederlande-Podcast schon mal erwähnt hatte. Ich glaube, es wird es in jedem Spiel zweimal geben. Und wenn es doof läuft, kriegen wir dadurch in jedem Spiel ein Gegentor einfach. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, dann wird es gar nicht auffallen. Und zwar das aus der Restverteidigungsstruktur. Das ist ein 3-1 im Wesentlichen. Du hast die beiden Innenverteidiger und Kroos auf links und dann Andrich davor. Und Kroos als Mittelfeldspieler presst aus dieser Situation ins Mittelfeld. Das heißt im Grunde, unser linker Innenverteidiger im Aufbau geht in diesem Umschaltmoment ins Mittelfeld und lässt links hinten eine riesige Lücke. Und Kroos macht das schon im Bewusstsein und hat das auf dem Schirm und versucht dann so anzulaufen, dass er einen Pass in diesen Raum verhindert. Und wenn er den Pass nicht verhindert, sind Tah oder Rüdiger da, die dann in diesen Raum reinlaufen können. Aber insbesondere je nachdem, wie hoch Mittelstädt spielt, wenn Mittelstädt in einer bisschen tieferen Position ist, kann der dann auch den Winger tendenziell noch fangen. Wenn Mittelstädt höher ist, ist es ziemlich riskant. Und wir werden wahrscheinlich ein, zwei Mal jedes Spiel dieses, die Situation haben, dass Kroos sich dann im Gegenpressing ins Zentrum nach vorne bewegt und dieser Raum völlig offen ist und da ein gegnerischer Spieler mehr oder weniger frei reinläuft. Und die Frage ist, ob das bestraft wird oder nicht. Die Chancen sind gut, dass das einfach, dass da nie der Passing kommt, dass du immer im Gegenpressing so viel Druck machen kannst, dass der Pass nicht gespielt werden kann. Oder wenn er gespielt wird, dass er unpräzise ist und dann ist Rüdiger da oder so. Es kann aber auch sein, dass der Pass sauber funktioniert, Spieler ist weg, Gegentor, zack. So, und das ist so ein bisschen, das ist ein bisschen Gamble, glaube ich, den wir einfach eingehen werden, habe ich das Gefühl.
Ich will da noch kurz vor dir, Max, meinen Standpunkt verteidigen, weil in den zwei Spielen hat Deutschland ein Gegentor bekommen und das war kein Konter, sondern eine Fehlerkette. Ein leichter Ballverlust von Tah, der hochgepresst wird im Strafraum. Und dann macht eben auch Neuer diesen Fehler, dass er den festhalten muss. Aber ein Tor und das war eben nach einem frühen Fehler im Spielaufbau.
Ja, klar. Also, dass es das gibt, das meine ich schon. Ich glaube nur, das lässt sich halt tatsächlich nur durch einen besseren Spielaufbau verhindern und dass du Glück hast, dass du keine Fehler machst. Das wollte ich damit sagen. Also, da kannst du jetzt systematisch wegen wenig gegenhalten. Im Grunde war das ja der Anfang unseres Gesprächs, dass wir so reingegangen sind in die Spielbesprechung und gesagt haben, wo war die Leichtigkeit, wo waren die Passstaffetten, warum hat man so viele atypische Fehler gemacht? Das war das, was ich
meine. Ein bisschen systematisch kannst du es beeinflussen, dass du so gestaffelt bist, dass du das Zentrum ganz gut unter Kontrolle hast und so viele Spieler in Ballnähe bekommst, wenn du hochgepresst wirst, dass du tendenziell, wenn du einen Ball verlierst, auch nicht sofort rein. Also bei dem Tor, was wir da kassiert haben gegen Griechenland, war es zum Beispiel so, dass Andrich in diesem Moment direkt vor dem Fehlpass die Entscheidung trifft, zwischen die Innenverteidiger zurückzufallen und damit das Zentrum offen lässt, wo dann von wo aus das Gegentor dann eingeleitet wird. Also wenn Andrich da einfach seine Position hält und nicht versucht, sich freizulaufen, sondern weiß, okay, wir spielen jetzt auf der Seite durch, wir spielen nicht nochmal zurück, also schiebe ich einfach mit in diese Seite rein und bin dann da als Absicherung dahinter, dann fällt das Tor wahrscheinlich auch nicht. Also so ein bisschen kann man auch da was systematisch machen, im Grunde mehr Ballverlustabsicherung als Konterabsicherung würde man es vielleicht nennen, aber ist doch schwierig, das jetzt an einzelnen Szenen festzumachen, weil nur weil es einmal passiert, ist es auch nicht unbedingt systematisch. Aber ich glaube halt generell, dass wir einfach deutlich besser sein werden bei der EM, wenn es ums Rausspielen gegen so ein Angriffspressing gehen wird. Also wie gesagt, es wird mal ein Ballverlust dabei sein, bestimmt. Hat man immer, wenn man ein bisschen Fußball spielen wird. Aber die Jungs sind, glaube ich, auch erfahren genug, um dann zu wissen, okay, in dem Moment spielen wir einfach einen Ball mal an den Block vorbei.
Also du sagst, wir sehen nicht diese 2-gegen-1-Verteidiger-Situation, die wir wirklich häufig gesehen haben in beiden Spielen.
Nee, ich sag ja, die werden wir eventuell sehen, wenn Kroos halt nach vorne verteidigt. Ich sag nur, die Ballverluste, ich hoffe, wir werden nicht allzu viele Bälle im Raum vorm eigenen Strafraum direkt verlieren.
Boah,
also bei weitem nicht so viele wie jetzt gegen Griechenland, glaube ich.
Wie viele Turniere hast du denn gesehen von Deutschland in den letzten Jahren? Wie viele Turniere hast du denn verfolgt mit Deutschland in den letzten Jahren? Also ich bewundere deinen Optimismus. Ich habe ihn ehrlich gesagt.
Aber hatten wir da andauernd Ballverluste im Aufbaudrittel?
Sie hatten alle möglichen Probleme und da kommt aber dann sowas mit dazu. Und ich glaube schon, dass es, also man geht, wenn man über so die Gruppengegner hinweggeht und sich dann vorstellt, wie die Spiele sein werden, dann stellt man sich oft vor, die stehen tief in der eigenen Hälfte. Und weil das ja auch passieren wird in manchen Spielphasen, und da wird dann das große Problem sein, wie kann man da dann Chancen herausspielen von der hohen Qualität. Aber alle von denen werden auch mal hoch pressen und da wird es Probleme geben. Und dieses Andrich-Verhalten, ich meine, das ist ja im Grunde nochmal, kann man ja nochmal die Taktikfolge zur Bundesliga hören. Unterschied Stuttgart-Leverkusen ist das letztlich, was da Robert Andrich macht, so ein bisschen von seinem Bewegungsverhalten her. Angelo Stille hätte es wahrscheinlich anders gelöst, ohne dass ich jetzt sagen will, Stiller hätte nominiert werden müssen. Aber das ist auch schwierig rauszukriegen, glaube ich, aus Spielern in solchen Drucksituationen. Jetzt haben wir es geschafft, die ganze Folge schon über Deutschland zu sprechen und wir haben die Torhüterproblematik noch nicht angesprochen, die für Julian Nagelsmann keine Problematik ist. Und ich finde das sehr nachvollziehbar, dass er sagt, ey, da will ich jetzt gar keine Diskussion aufmachen. Aber Caro, wir sind ja nicht der Bundestrainer, wir sind ja nicht Erfüllungsgehilfen des Bundestrainers. Muss diese Diskussion denn geführt werden oder ist es dafür jetzt zu spät?
Willst du mich jetzt hier in eine Position bringen, wo ich nicht Erfüllungsgehilfin werde von Nagelsmann? Weil ich muss sagen, ich finde das komplett nachvollziehbar. Ich meine, Ter Stegen, den haben wir auch, da haben wir auch Fehler gesehen in den vergangenen, als Neuer verletzt war. Und ich finde es wirklich richtig, eine klare Nummer eins zu benennen. Und dann muss man damit leben, dass der Torhüter eventuell auch mal Fehler macht. Und wir haben auch Stärken gesehen von Manuel Neuer, gerade im 1 gegen 1. Und die können auch wichtig werden in so einem Turnier. Ja, gut. Es war nicht der einzige Fehler, das Gegentor, das den Neuer gemacht hat. Aber ja, das ist wegen einem Fehler, wegen einigen Problemen den Torhüter auszutauschen und dann beim anderen Torhüter auch die Gefahr von Problemen zu haben. Also das finde ich völlig nachvollziehbar, dass man das nicht macht. Und das ist, diese Diskussion ist so alt wie Ter Stegen und Neuer, weil ja, das haben wir schon.
Und ich glaube, das ist das Problem aber dieser Diskussion. Denn ich habe das Gefühl, also A, wer von uns hätte denn irgendwie alle Spieler von Barca gesehen, um überhaupt sagen zu können, wie viel besser die Saison von Marc-André Ter Stegen war? Denn nach dem, was ich so gehört habe von Serie A-Experten, gab es da auch durchaus Probleme. Plus, wir haben ja auch oft genug auch in Länderspielen gesehen, dass der Nationalteam Ter Stegen ein anderer war, als der bei Barca gespielt hat. Aber ich glaube, da sind wir nämlich bei einem entscheidenden Punkt bei dem, was du sagst. Es ist eine symbolische Debatte. Und die symbolische Debatte lädt sich darin auf, zum einen, dass am Thema Manuel Neuer das Thema Leistungskultur in den vergangenen Jahren unterschiedlich gehandhabt wurde beim DFB. Da war es nämlich ganz oft so, dass Marc-André Ter Stegen auch in absolut herausragenden Spielzeiten keinerlei Chance hat und sich ganz früh ein Trainer festgelegt hat auf Manuel Neuer. Und das andere ist, Manuel Neuer wurde auch sehr überhöht, sicherlich nicht zu Unrecht in manchen Teilen seiner Karriere, aber es wird dann immer gleich vom Besten der Welt gesprochen und auch Paraden bei Manuel Neuer werden manchmal ein bisschen anders bewertet als bei anderen Torhütern. Und weil das zu erkennen ist und weil jetzt am Ende seiner Karriere, oder es geht ja aufs Ende seiner Karriere hin, oft die schlechteren Phasen auch zu erkennen sind, glaube ich, ist es dann für alle Kritikerinnen und Kritiker von Manuel Neuer auch so aufgeladen, dass sie dann eben auch, also es ist eine Symboldebatte meiner Meinung nach, aber sie wird trotzdem geführt werden. Also darüber wird es gehen und sie hat vor allem meiner Meinung nach das Potenzial, ganz viel von der Euphorie, die es zwischendurch gab, wirklich komplett zu killen. Also ich habe so viel Unmut schon wieder mitbekommen, allein aufgehängt an den Fehlern von Manuel Neuer und dass Marc-André Ter Stegen keine Chance bekommt, dass es eigentlich egal ist, ob es sportlich die nachvollziehbare Entscheidung ist oder aus Trainersicht, das wird jetzt ein Thema sein. Bis zum ersten Spiel gegen Schottland und bei jedem Fehler von Manuel Neuer wird das ein Thema sein. Und er wird wieder Fehler machen, denn das gehört zum Torhüterspiel auch mit dazu, auch wenn man es vergisst. Martin, was sind deine Gedanken dazu?
Ja, über 5, 6, 7 Spiele kann man schon auch mal keinen Fehler machen als Torwart, gerade wenn man dominant spielt. Das würde ich mir einfach wünschen.
Wird nicht passieren, sorry.
Ich wage es nicht, das substanziell besser zu beurteilen als jetzt der Trainerstab von der Nationalmannschaft, weil du da einfach, was du gesagt hast, wie viele Barcelona-Spiele habe ich diese Saison gesehen, bei weitem nicht genug, um da ein vernünftiges Urteil zu treffen. Ich habe auch nicht genug Bayern-Spiele gesehen, so. Ich kenne die beiden auch nicht aus dem Training. Torhüter haben so wenige Aktionen, dass es per se sehr schwer ist, die zu bewerten. Und das ist was, wo ich mich raushalten würde. Ja, ich glaube, ist vielleicht auch was, wo viele sich einfach mal sagen könnten, okay, wir vertrauen mal dem Trainerteam. So, das ist, weil ich glaube, die ganzen, die den Unmut jetzt äußern über Neuer, die machen es auch zu 90% einfach aus der Überzeugung, ja, der ist alt, wahrscheinlich ist er über den Zenit. So, er ist ja auch über den Zenit, aber er wird schon, glaube ich, auch kritisch und realistisch betrachtet. Denke ich mir doch, hoffe ich mir doch mal. Und wenn die Leute zu dem Ergebnis kommen, dass er die Nummer 1 sein muss, dann wird das schon okay sein. Bin ich mal ganz naiv und unkritisch. Hm.
Ja, ich glaube da, dass die Entscheidung war von allen Bundestrainern vor Julian Nagelsmann, bekommt er quasi da irgendwie eben nicht das Vertrauen oder die Zuversicht, die Zustimmung der Öffentlichkeit, ist zumindest mein Eindruck.
Ja, ich glaube aber auch, dass es auch in die andere Richtung kippen kann. Also klar, es ist wahrscheinlicher, dass wir bei jedem Fehler da eine Diskussion drüber haben, über neue. Aber es kann eben auch passieren, dass er wie in vergangenen Turnieren nochmal so eine richtig geile Aktion rauspackt, so einen geilen Abstoß und dann mit zwei Kontakten ist der Ball im Tor und dann feiern wir alle neuer und dann ist hier in der Euphorie, dann sind Erinnerungen an 2010, 2012, 2014, was fantastische Turniere mit Neuer waren, plötzlich im Vordergrund. Also ich bin keine Soziologin, aber ich könnte es mir vorstellen, dass es auch in die Richtung passieren kann, je nachdem, wie die ersten Spiele laufen.
Ich würde auch nochmal sagen, dass du ja einfach in so einer Situation, wo die Meinungen durchaus auch auseinandergehen, weil es gibt bestimmt auch sehr, sehr viele, die jetzt, wenn Neuer nicht nominiert wird, die sagen, warum wird der denn nicht nominiert? Ich erinnere mich an Kahn Lehmann damals, wo Kahn in einer ähnlichen Situation, er auch Fehler gemacht und wurde dann als Nummer eins gekippt, wo auch die Leute ausgerastet sind. Also das heißt, du kannst da ja als Nationaltrainer auch einfach nichts richtig machen. So, wenn du halt ein Lager hast, die dafür sind und ein Lager, die dagegen sind, du musst ja eine Entscheidung treffen und eins der beiden Lager ist halt sauer. So was kannst du auch nicht verhindern an der Stelle. Bei Hummels haben wir auch die umgekehrte Situation.
Ter Stegen muss Neuer vor einem Elfmeterschießen in der K.O.-Phase einen Zettel zuschieben und dann ist alles okay.
Dann ist alles okay.
Das ist das Learning, genau.
Okay. Ihr zwei. Jetzt müssen wir zu unserem Fazit kommen, zu unserem Turnierausblick.
Ich wollte noch ein Thema kurz aufmachen.
Na dann.
Ich versuche es schnell abzuhandeln. Aber das ist tatsächlich nämlich für mich das, was mir am meisten Sorgen bereitet. Defensive, Pressing, defensive Organisation ist nicht so geil. Man sieht die Idee, jetzt gegen Griechenland war es schlimm, weil du einfach nicht die Intensität nach vorne hattest in der ersten Halbzeit, die du eigentlich brauchst. Die werden wir bei der EM haben, da mache ich mir nicht so viel Sorgen, dass wir dann auf einmal anfangen zu traben, wenn wir eigentlich sprinten müssen, so. Das glaube ich schon. Aber 4-4-2 ist, und da habe ich wahrscheinlich eine andere Meinung als viele andere Trainer, eventuell auch als Julian Nagelsmann. Viele sehen das als, weil es so ein etabliertes System ist und relativ leicht visuell zu erfassen als einfaches System. Ich finde, um das gut zu, ich finde, es ist ein leichtes System, um es auseinanderzuspielen. Und wenn du es gut spielen willst, musst du sehr, sehr gut spielen. Und ich finde das eine wagemutige Entscheidung schon wieder im Übrigen. Also das war bei den letzten Turnieren auch eigentlich immer nicht so geil, gerade im Tiefenverteidigen, darauf zu setzen. Und wir haben das jetzt vor allem gegen die Ukraine auch gehabt, dass du hast immer diesen Raum zwischen Flügel und Außenverteidiger besetzt und du weißt nicht, wer angreifen soll. Wir haben es jetzt viel mit Außenverteidiger auf Außenverteidiger gemacht, aber das ist immer ein bisschen risky und da musst du auch den richtigen Moment finden. Und du hast ganz viele Situationen, wo Wirtz oder Musiala nach vorne anlaufen oder auf die Sechs zumachen oder dann wieder von der Sechs nach außen auf den Außenverteidiger anlaufen und immer dieses Dreieck um sie drumherum ist und sie ganz viel sinnlos anlaufen. Also ich kann nur vielleicht mal der Benchmark, ob unsere Defensive gut funktioniert, wird sein, wie häufig läuft Musiala seinen Gegenspieler an und es bringt gar nichts, weil der einfach dann den Rückpass auf den IV spielen kann, den Innenpass auf den Sechser spielen kann oder. Also und gerade im tiefen Verteidigen dann auch, dann müssen die Winger sehr, sehr viel mit nach hinten machen, was man in anderen Systemen nicht ganz so arg hätte. Zum Beispiel könnte man es so lösen, dass man sagt, im tieferen Verteidigen fällt Andrich in die Kette zurück und du hast eine Fünferkette und Gündogan fällt auch eins zurück und spielt Sechser und dann stehst du in einem 5-4-1 da, wie Leverkusen das macht und das ist deutlich schwerer zu knacken. Sowas in die Richtung, also ich finde, eine Stärke von Leverkusen in der Saison war es auch, dass die Systeme wählen, die wirklich leicht zu spielen sind und dafür, wie leicht die zu spielen sind, sind die immer noch ziemlich gut. Und ich finde, 4-4-2 ist zwar leicht zu spielen, dann ist es aber nicht besonders gut und wenn du es gut machen willst, dann ist es nicht mehr leicht zu spielen. Und deswegen finde ich, ich befürchte, weil es auch so, ich glaube, das weißt du besser, ich glaube, es gibt ziemlich viele Fünferketten auch bei der EM. Wir haben auch mit Robertson einen gefährlichen Außenverteidiger in der Gruppe. Und das wird, ich glaube, das wird heikel. Ich finde das ein großes Problem potenziell.
Ja, vor allem, weil du, das hast du auch sehr gut gegen die Ukraine gemerkt, dass da auch das Timing des kompletten Teams eigentlich passen muss, ansonsten fällt es auseinander. Also in der schlechten Phase in der ersten Hälfte sind sie vorne angelaufen, aber hinten nicht nachgerückt. Dann hat aber die Ukraine auch gut darauf reagiert. Mudryk hat so hochgeschoben, dass Kimmich immer die Entscheidung treffen musste, bleibe ich bei ihm oder gehe ich vor? Und weil Mudryk aber breit geblieben ist, musste dann Waldemar Anton den kompletten Weg rausmachen.
Ja.
Also ja, das ist tatsächlich ein Problem. Und da siehst du auch einen krassen Unterschied, ob Thomas Müller auf dem Spielfeld steht zum Beispiel. Das ist mir auch gegen die Ukraine aufgefallen, weil Thomas Müller will ja immer komplett rauspressen, schiebt komplett nach vorne. Aber es ist ihm komplett egal, ob die hinter ihm überhaupt gerade in der Lage, Verfassung, Stimmung und Formation sind, um das zu tun. Der hat ganz oft angepresst, wo sich dann manchmal die Ukraine in einen Sechserraum spielen konnten, wo über 10 Meter der Sechser keinen Gegenspieler hatte, weil Deutschland nicht durchgeschoben hatte. Also ja, das ist tatsächlich ein Thema. Und gegen die Fünferketten, Viererkette auf Fünferkette kann echt heikel sein, wenn du den Rückweg quasi nicht zu gepresst bekommst. Also sprich eben, dass man wieder über den Außenverteidiger auf den Innenverteidiger spielt und dann auf den anderen.
Du brauchst eigentlich, um die Dreierkette zu pressen, brauchst du deine Winger. Und wenn die Winger auf die Dreierkette pressen, dann sind sie nicht an den gegnerischen Außenverteidigern. Und dann musst du mit der Viererkette sehr, sehr weit rausschieben. Wenn du das hinkriegst, dann ist es geil, dann hast du geilen Zugriff und eine gute Staffelung. Aber den Moment zu finden, um das zu machen, ist das Problem, wenn du ein bisschen tiefer stehst. Wenn du einfach komplett nach vorne durchschiebst und einfach nur ins Pressing gehst und alles nach vorne, wie Thomas Müller das will, dann geht's eigentlich ganz gut. Aber in dem Moment, wo du ein bisschen passiver wartest, dann wird's heikel. Und wir spielen ja relativ viel so, dass wir versuchen, kompakt zu warten und ein bisschen die Position zu belauern. Und du hast immer wieder Musiala wird's in ganz kompakten Positionen, wo die dann versuchen, das Zentrum mit zuzukriegen. So. Und dann müssen sie erstmal nach vorne kommen auf die IVs oder nach außen kommen auf die AVs und sind dann immer zu spät. Und das war teilweise mühsam anzuschauen.
Gut, aber da haben wir ja, also gegen die Türkei gab es da übrigens auch ganz viele Szenen, wo quasi unnötig angelaufen wurde, weil der Passweg nicht zu war für die Türkei. Und du hast es uns ja, glaube ich, schon damals gesagt, dass eigentlich 5-4-1 mit Andrich, der zurückfällt, und Gündogan, die zurückfallen, dass das die für den tieferen Block oder den mittleren, für das abwartendere Pressing eigentlich die bessere Formation wäre.
Lustigerweise ist ja das die eine bisschen viral gegangene Situation, von der WM, wo Kimmich das Flick gefragt hat. Und Flick hatte nicht so richtig eine Antwort darauf. Und dann gab es diese bisschen awkwarde Situation bei der Mannschaftsbesprechung, wo Flick und Müller genau dieses System, wie gehen wir mit dem gegnerischen Flügel um, an der Stelle ansprechen. Und dann gibt es keine richtige Antwort darauf. Ich glaube, diesmal haben wir eine klare Antwort darauf. Du willst AV auf AV pressen, aber das muss vom Timing her funktionieren. Und der AV lässt halt auch erstmal einen Raum. Deswegen mal schauen.
Aber wirklich, also jetzt haben wir das Pressing auch noch mit drin gehabt, dann kommen wir zu unserem Fazit. Caro, du darfst mal beginnen. Wir auf die Gruppengegner gucken wir in der EM-Vorschau noch, liebe Hörerinnen und Hörer. Das wird dann die nächste Folge sein, die in diesem Feed hier erscheint. Mit welchem Gefühl blickst du jetzt auf dieses Turnier? Wir haben sowohl positive als auch negative Dinge besprochen. Irgendwie ist man aber dann trotzdem so ein bisschen lost in seiner Bewertung, ist mein Eindruck.
Ach, da kann halt jetzt einiges passieren. Also Eröffnungsspiel am Freitag gegen Schottland. Wenn das gut läuft, dann ist das eine ganz andere Ausgangslage fürs Turnier, als wenn sich Deutschland da schwer tut. Also vor einem guten Jahr hat Schottland 2-0 gegen Spanien gewonnen mit 25% Ballbesitz. Wenn das Deutschland so am Freitag passiert, dann ist die Stimmung richtig scheiße. Also es ist natürlich unwahrscheinlich, dass das passiert. Das ist jetzt auch über ein Jahr her dagegen, gegen Spanien. Aber es kann natürlich alles passieren. Könnte ich ein Turnier vorhersagen, dann wäre ich Millionärin mit Sportwetten. Und dann genau in der Gruppenphase. Deutschland hat eine relativ leichte Gruppe. Ungarn, Schweiz ist nicht so gut in der Form. Da kommt dann ja in der Vorschau mehr dazu. Aber dann im Achtelfinale wartet direkt, wenn sie ins Achtelfinale kommen, aus Gruppe B, kann dann Spanien, Kroatien und Italien sind in dieser Gruppe. Also da kann es dann im Achtelfinale schon richtig heikel werden, wie auch 2021 bei der letzten EM, wo man ja gegen England dann ausgeflogen ist, weil man da ist Deutschland mit einem 2-2 gegen Ungarn am letzten Spieltag noch weiter gekommen und so ein solides, nach zwei Spielen schon sicher in der K.O.-Phase, so eine Vorrunde würde ich mir wirklich wünschen. Das wäre 2 Siege erst gegen Schottland, dann gegen Ungarn und dann gegen die Schweiz und freies Aufspielen, sage ich mal. Das wäre so das Best-Case-Szenario. Dann hat man nämlich da auch den Ersten aus Gruppe B verhindert. Wenn man Erster in Gruppe A wird, dann spielt man gegen den Zweiten aus Gruppe C. Gruppe C ist bei weitem nicht so stark, gut, da ist England drin. Aber Gruppe B irgendwie verhindern als Gruppenzweiter, das wäre, glaube ich, ein ganz gute Idee.
Eben, werdet doch einfach Gruppensieger. Ich denke, das wird Julian Nagelsmann auch sehr helfen, wenn wir ihm das jetzt noch zuschicken.
Bitte schön, gern geschehen.
Übrigens, es wird einfacher, aber du hast ja völlig recht, es ist so schwierig, es vorherzusehen. Trotzdem ist mein Eindruck, und deswegen habe ich nämlich auch nach deinem Gefühl gefragt, weil wissen können wir sowieso nicht, aber es hat sich schon was gedreht. Wir haben es ja hier begleitet, genau in dieser Konstellation, die Endphase Hansi Flick, die Anfangsphase Julian Nagelsmann mit Höhen und mit Tiefen aber auch und dann die Euphorie, Frankreich, Niederlande, jetzt leicht gedämpfte Euphorie, aber man hat schon gesehen, es hat sich was getan in diesem Team. Wir wiederholen uns jetzt manchmal bei Themen, über die wir sprechen.
Reden wir mal von Realismus und nicht leicht gedämpfte Euphorie. Also bei Frankreich gegen Niederlande, da hat man vielleicht auch ein bisschen zu positiv direkt alles gesehen. Und jetzt sind wir, glaube ich, sind alle so ein bisschen eingepolt, wie der Stand der deutschen Mannschaft ist, und da ist schon vieles, was Grund zur Hoffnung auf ein gutes Turnier macht, würde ich einfach mal sagen. Also wenn du wirklich mein Gefühl hören willst, dann ist das doch ein gutes Gefühl.
Und wie ist dein Gefühl, Martin?
Sehr diffus gerade. Ich finde auch ein bisschen, ich hatte bei diesen Frankreich-Niederlande-Spielen gesagt, dass ich so bemerkenswert fand, dass alle so intersubjektiv dieses Gefühl hatten, das macht jetzt Sinn. So, diese Nominierung, diese Aufstellung, das macht jetzt irgendwie Sinn. Und das war jetzt aber in den letzten beiden Spielen, dann ist das ein bisschen verloren gegangen. Weil Musiala auf rechts nicht so richtig, Gündogan so, also ein paar Themen, die dann auf einmal doch durchkamen. Und ich hoffe mal, wir finden ein gutes Setup. Und dann bin ich sehr optimistisch bezüglich der Gruppenphase, habe aber ein bisschen Angst, dass das Setup nicht so gut wird und dass man dann sich doch die ersten Halbzeiten ein bisschen stressig werden und der Gegner dann vielleicht doch ein glückliches Tor schießt und man dann gegen einen sehr tiefen Block irgendwie versuchen muss, da noch durchzubrechen. Aber unterm Strich, ich meine, es sind ja auch, du musst ja auch nicht 3-0 Siege holen in der Gruppenphase, du musst nur genug Punkte holen. Und da, dass mindestens das klappt, da bin ich schon ziemlich optimistisch. Ich weiß noch nicht, in which fashion das passieren wird. Und dann bin ich eigentlich, habe ich für den Rest, also ich glaube, man muss mal dazu sagen, dass das in der Spitze eins vielleicht der schwierigsten Turniere aller Zeiten ist, wenn man sich den Kader von Portugal, von der Niederlande, von Frankreich, von England, wenn man sich die Kader alle anschaut, dann ist Spanien gut, Italien ist gut, es sind tendenziell nicht Teams, wo man sagt, die sind gerade voll in der Krise oder so. Das ist dann schon auf die letzten 8 hin ein krass schweres Turnier mit krass gut besetzten Mannschaften zumindest. Ich glaube aber, dass wir gegen diese Teams von der Spielweise und von der Art der Qualität, die wir mitbringen, eigentlich relativ gut aufgestellt sind. Also ich würde sagen, tendenziell sind wir auf jeden Fall nicht Favorit, sondern eher so Team Nummer 5 im Teilnehmerfeld. Könnten aber gut das Überraschungsteam innerhalb dieser 5-6 Top-Teams sein. So, dementsprechend bin ich eigentlich dahingehend relativ optimistisch, sehe aber schon, dass man auch irgendwie Achtel- oder Viertelfinale im Zweifelsfall auch gegen Dänemark rausfliegen kann oder irgendwie sowas in die Richtung. Also ist ein bisschen Plus-Minus, ist schwer zu sagen.
Am Ende wird Albanien in der Monstergruppe B Zweiter und alle sagen, wäre Deutschland mal Zweiter geworden, dann hätten wir gegen Albanien gespielt, weil Achtelfinale 2 ist Zweiter Gruppe A gegen Zweiter Gruppe B und dann scheiden Kroatien, Spanien oder Italien 2 davon aus und Albanien kommt weiter. Wer weiß das schon? Es ist eine EM. Da wird Überraschung kommen. Wird super,
Hauptsache,
Leute.
Nicht Dritter werden, weil du dann einfach am längsten warten musst, ob du überhaupt in der K.O.-Runde bist und es sich mit einzelnen Spielständen 13 Mal dreht, sowohl vom Spielort als auch vom Gegner. Ja, also das wird ganz,
dann wird
ganz
die EM insgesamt am spannendsten für Deutschland.
Ja, also das ist wirklich so. Dritten Platz musst du wirklich vermeiden, weil war das nicht sogar Albanien bei der EM das letzte Mal, als wir diesen Modus hatten? Da gab es auch ein Team, das war quasi in Gruppe A, ist da Dritter geworden und mussten dann bis zur letzten Spielminute am letzten Gruppenspieltag warten und wussten dann, ach so, wir können unser Hotel canceln, wir fliegen jetzt nach Hause. Also das willst du wirklich nicht haben, das wird ganz fürchterlich. Ich habe ein gutes Gefühl, was den Rasenfunk angeht, denn ich weiß, dass ich in dieser Konstellation mit euch beiden auch über die Gruppenspiele sprechen werde. Ich bin etwas nervös, was die technische Umsetzung angeht, denn ich werde bei allen Spielen, so ich denn endlich mal meine Akkreditierung kriege, liebe deutsche Sicherheitsbehörden, die mich immer noch nicht freigegeben haben, was ist denn da los eigentlich? Was hab ich getan?
Du hast ein Nazis-Raus-Shirt an.
Das mögen
die Sicherheitsbehörden gar nicht.
Den naheliegenden Gag mache ich jetzt lieber nicht. Aber, also ich werde bei allen Spielen im Stadion sein und wir werden dann auch rund um die Spiele dann Aufzeichnungen machen. Ich hoffe, dass das technisch alles klappt. Ich bin gespannt, wie das hinhaut. Aber ich freue mich extrem, dass wir in dieser Konstellation weitersprechen werden. Und dann bin ich einfach mal gespannt, wie viele Sendungen wir noch machen werden. Denn das wird wesentlich darüber entscheiden, wie dieses Turnier verlaufen ist. Beziehungsweise nicht die Sendung entscheiden darüber, sondern sie zeigen dann, wie dieses Turnier verlaufen ist. Ihr beiden, ich danke euch sehr. Herzlichen Dank an Martin Raffitt. Freue mich auf die Sendung mit dir.
Sehr, ich auch sehr. Ich freue mich auf DM. Vielen Dank für diese Einladung und folgende Einladungen.
Wirklich, ich danke euch jetzt schon mal für eure zeitliche Flexibilität an den Spieltagen und herzlichen Dank an Caro Kipper. Danke, Caro, dass du wie immer mit dabei warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte und hoffentlich, ich bin schlecht in Mathe, viele Spiele noch zusammen in dieser Konstellation.
Ja, 7 müssten es sein. Wenn ich mich jetzt gerade nicht verrechnet habe, dann ging es bis ins...
Ja, komm, 7 ist eine gute Zahl. 7 ist eine richtig gute Zahl. Das
aber Spiel
was.
Um Platz 3 zählt nicht.
Spiel um Platz 3 gibt es nicht bei dieser EM.
Ach so.
Zum Glück gibt es
dann
das
geht
nicht.
Der Gag in... Ins
er geht ins Nichts. Aber wenn das letzte war, was ins Nichts ging, dann soll es so gewesen sein. Hier im Rasenfunk gibt es die volle EM-Dröhnung. Empfehlt uns sehr gerne weiter. Es wird viele Podcasts geben bei diesem Turnier auf einmal, die täglich berichten werden. Der Rasenfunk ist nicht mehr das einzige Format, aber ich glaube, wir machen es dann doch noch ein bisschen anders als alle anderen. Unter anderem, weil wir allein für so eine Vorschau dann doch wieder 90 Minuten plus Nachspielzeit brauchen. Empfehlt uns also sehr gerne weiter. Folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen, die es da draußen gibt und unterstützt uns bitte. rasenfunk.de/supportersclub ist der Ort, an dem ihr das tun könnt und kiosk.rasenfunk.de, da gibt es 50% auf alles. Alles muss raus, es muss wirklich alles raus. Bitte kauft uns die letzten Tassen, Shirts und Hoodies ab. Ach ja, Beanies gibt es auch noch, die habe ich vorhin vergessen. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für euren Support. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Hans Moser, bei Leo, bei Julian, bei Isabel aus KA und bei Peter, der schreibt, es gibt auch Energiefans, die gegen Nazis sind. Der hat sich schon damals registriert, als ich dazu den Kurzpass noch gemacht habe, zu den Nazis bei Energie Cottbus. Und da kann ich doch nur sagen, sehr, sehr gute Haltung, Peter. In diesem Sinne, bleibt sportlich. Ich freue mich auf Feedback zu dieser Folge und ich freue mich auf die EM mit euch gemeinsam, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleibt gesund, bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.